Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies and please welcome, wearing number 47 from Berlin, Tom Ganzack. Servus, Tom.
Servus.
Und geht noch weiter. And making his first appearance on the podcast, wearing number 34, Le Affon, beziehungsweise der Markus. Servus, Markus.
Hi, guten Abend.
Hallo, Markus.
Erster Auftritt hier bei den Hockey Buddies. Und wir haben dich natürlich nur eingeladen, weil du großer Toronto Maple Leafs Fan bist, wie ja Tom auch, oder Tom, du bist auch Maple Leafs, glaube ich. Oder wie
jetzt,
ist
das? Jetzt schon.
Weil dein Team, gibt es dein Team überhaupt noch? Jetzt in der Zeit gibt es dein Team gar nicht mehr, oder? War das nicht, war auch von aus Kanada irgendwo, oder dein Team?
Ja, wir haben das ja ein bisschen abgehandelt schon hier, ne? Also es ist schwierig. Facebook-Status ist kompliziert.
Vancouver Canucks. Nicht mehr dabei, aber Markus, deine Maple Leafs oder unsere Maple Leafs, unser aller Maple Leafs, sind noch mit dabei und
das ist großes Glück, kommt nie so oft vor.
Ja, du bist schon lange dabei, oder? Als Maple Leafs-Sympathisant.
Maple Leafs-Fan bin ich schon ziemlich lange, ja, relativ seit knapp 25 Jahren, seit dem ersten NHL-Hockeyspiel von EA Sports eigentlich so, das war so der Anfang.
Und war das in den 90ern, oder? Irgendwie
Ja, 94 genau. war die erste Ausgabe davon. Und die hat mich dazu gebracht, Leaf-Fan zu sein. Und wie das so ist, ich habe es mir natürlich nicht selbst ausgesucht, sondern der Verein sucht ja den Fan aus eigentlich. Das war das nie so, hat das nie Nick Hornby geschrieben in Fever Pitch irgendwie. Als ich da dieses Spiel zum ersten Mal gesehen habe, da die vielen Logos gesehen habe, habe ich einfach auf das Erstbeste geklickt. Also ich bin außer wie ein Ahornblatt und das waren dann die Maple Leafs und ab da war es dann um mich geschehen.
Also eher Zufall dann, die Teamwahl.
Das war damals ein bisschen Zufall, aber sie waren auch damals auch gut. Ja. Also es ist nicht so, dass ich mir schon immer so ein schlechtes Team ausgesucht hätte. Sie hatten ja damals so einen kleinen Run. Und habe ich so auch ein bisschen in echt mitbekommen, so wie man das damals mitbekommen hat. Also über irgendwie 3 Wochen später, das Ergebnis kam irgendwo in der Zeitung geschrieben. Hat mich damals auch schon dazu gebracht, Fan zu sein.
Wie hast du in den 90ern geschaut dann oder wie hast du es verfolgt? Ich muss sagen, dass ich in den 90ern natürlich, also ich weiß noch genau, meine erste Erinnerung an wirklich Live-Eishockey ist, 98? Buffalo gegen Buffalo gegen Stars. Hašek.
Ja, das Stanley Cup Finale.
Genau. Ja, das weiß ich nur. Also da haben wir vorher scharf kopft. Tom, das ist so ein Kartenspiel.
Ja, danke.
Und dann haben wir Eishockey geschaut und ich war der Einzige, der eigentlich aufgeblieben ist und alle anderen sind eingepennt. Und dann waren es ja mehrere Verlängerungen und ich bin dann auch irgendwie in der letzten Verlängerung dann doch auch eingepennt und die anderen sind alle aufgewacht als dann kurz vor dem Game Winner und haben dann die Cup-Übergabe gesehen und ich bin da kurz vorher ins Bett gegangen, weil ich nicht mehr konnte.
Das war 99, dieses berühmte Tor mit Brett Hull.
Genau, 99 war es.
Halben Schlittschuh im Goal-Crease und trotzdem galt das Tor.
Ja, genau.
Also Live-Eishockey aus der NHL habe ich jetzt noch nie so lange geguckt. Damals gab es immer so eine wöchentliche Sendung, NHL Power Week oder sowas, die kam auf, was weiß ich, das kam damals, hatten wir noch so
DSF,
ein...
DSF, glaube ich, oder
ja,
so.
Müsste DSF, DSF
ja, ja.
Genau, Home of Hockey. Damals schon.
So ein halbes Spiel so ein bisschen zu sehen, das war so die wöchentliche Dosis und ja, und Ergebnisse standen in der Eishockey-News, ne? Alle 2 Wochen oder sowas, so alle Torschützen standen da drin. Das war so der Ergebnisdienst. Ja, und irgendwann als Student, dann kam man natürlich ein bisschen ans Internet ran. Das war ja damals noch ein bisschen komplizierter. Und da war es dann schon ein bisschen besser, ne? Da gab es auch schon eine Seite, es gab so schon die ersten Dienste, die so die täglichen Scores, Box-Scores rausgeschickt haben. Das kam so immer in die Mailbox rein. Ja, sowas habe ich schon verfolgt. Und irgendwann ging es los mit NHL Live Radio. Ich glaube, irgendwann habe ich mal ein Modem geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und erstes Spiel war Leafs bei den Islanders. Irgendwie 3-1 gewonnen, Auswärtssieg. Beresin mit dem Tor, glaube ich. Mein alter Held. war damals ein großer Held von mir, Serge Beresin.
War dann Ende 90er, und oder? Wann war das?
Das war ja, naja, das war auch 99 irgendwann. Ja. Und ja, und irgendwann ging es dann mal mit Streaming los und seitdem, ja, und seitdem ich mir das auch leisten kann und mir das Game Center leisten kann, dann gucke ich natürlich so viel, wie es geht.
Ja, da muss man ja wirklich sagen, Game Center ist ja eigentlich relativ erschwinglich im Vergleich, also gut, ich weiß jetzt nicht, wie es früher war, aber jetzt mittlerweile, gerade im Vergleich zu jetzt NFL oder NBA Game Pass, ist das schon echt erschwinglich, dann kann man schon machen. Das Telekom Eishockey, glaube ich, sogar fast schon teurer.
Ja, wobei du sagen musst, also also wenn du dir das Angebot anschaust, selbst jetzt NFL Game Pass habe ich jetzt die letzten Jahre auch immer gehabt, du hast ja wirklich so viel, was da angeboten wird. Du kannst alle Spiele live, real life schauen. Mittlerweile ja sogar beim Game Pass dir das Ding runterladen auf dein Mobile Device und dann unterwegs anschauen. Ja. Also das ist schon, also das ist auch sein Geld wert. Und also bei mir ist tatsächlich auch NGL TV oder Game Center immer Automatic Renewal, auch wenn ich in der Regular Season wirklich nicht so viel geschaut habe, jetzt in dieser Saison, aber jetzt mittlerweile auch Playoffs, da hat es mich dann schon wieder mehr gepackt. Und ja, du hast halt einfach, ja, es war allein schon, wenn dann drei Playoff-Spiele gleichzeitig laufen und du halt einfach mit einem Klick oder einem Fingertap dann von Spiel zu Spiel einfach wechseln kannst, das ist schon stark. Also man hat ja alle Möglichkeiten, die NHL hier zu verfolgen. Die hat ja mittlerweile auch alle Möglichkeiten, die DEL zu verfolgen. Dürfen wir nicht vergessen.
Das stimmt.
Ja. Sollen wir.
Ist da eigentlich was passiert jetzt irgendwie vor kurzem?
Was?
In der DEL?
Ist da was passiert?
Ja,
das, ja, was passiert, aber es ist halt wieder das Gleiche passiert wie in der Saison davor. Boah, also wenn es jetzt die Hockey Buddies in der letzten Saison schon gegeben hätte, dann müssten wir jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Könnte man einfach sagen, Copy-Paste, wir würden einfach den Abschnitt jetzt dann reinschneiden und einfach dieses eine Spiel, das Wolfsburg gewonnen hat, verschweigen. Aber Markus, ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen mit DEL an. Ich weiß, dass du in der NHL voll drin bist und die DEL so, ja, mitverfolgst.
Ja, dank euch fühle ich mich wunderbar informiert.
Aber wenn Beresin dein Held, dein Held war, dein erster, hast du ihn dann vorher in der DEL auch schon gesehen oder erst dann ab der NHL?
Ja, live natürlich nie, aber ich kann mich erinnern, wie er noch in die Kölner zum Meistertitel geführt hat damals. Wann war es? 95 vielleicht? Jetzt nagelt mich nicht fest, wann das genau war, aber es war in den 90ern, ja, Mitte der 90er.
Ja. Kürzlich mal die Torstatistiken da nochmal angeschaut in den 90ern. Also Beresin war natürlich ein Sonderfall, aber es war schon insgesamt krass, dass da halt irgendwie Spieler 40, 50 Tore geschossen haben, wenn jetzt halt schon 25 viel sind. Das war schon auch eine andere Zeit da in den 90er Jahren. Aber lass uns mal ein bisschen bei der DEL bleiben. Und Tom, wir haben ja jetzt auch die letzten Wochen öfter oder eigentlich recht ausführlich über die DEL Playoffs gesprochen. Jetzt ist halt München wieder Meister wie in der Vorsaison. Finale 4-1 gegen Wolfsburg gewonnen. Wir haben ja so ein bisschen beim letzten Mal, Tom, fabuliert, muss man fast schon sagen, geträumt, was passieren müsste, damit Wolfsburg die Serie einigermaßen spannend macht. Es war am Anfang dann doch eng, aber dann hinten raus, die letzten beiden Spiele waren einfach deutlich und ja, hat sich so ein bisschen auch das bewahrheitet, was wir ja erwartet haben, / etwas befürchtet haben, auch weil ich weiterhin sagen muss oder auch sagen will, dass ich Wolfsburg da schon mehr gegönnt hätte, zumindest mal einen zweiten, dritten Sieg, auch wenn ich mir ziemlich sicher war, dass es halt nicht ganz reicht für den Titel. Aber war halt ich dann irgendwie ein bisschen zu deutlich halt am Ende raus.
Ja, vor allem die letzten beiden Spiele mit dem 7-2 und dem 4-0, ne? Das war schon ein bisschen zu krass. Gerade die ersten beiden Spiele fand ich eigentlich Wolfsburg, jetzt wenn ich so mal rekapituliere, war Wolfsburg vielleicht sogar ein bisschen besser. Mhm. Und das dritte Spiel, was sie dann gewonnen haben, war tatsächlich irgendwie das schlechteste Spiel beider Mannschaften in den Playoffs. So gefühlt, das war echt kein sehr gutes Eishockeyspiel und Wolfsburg gewinnt das. Und scheinbar hat das bei München dann genau die Schalter umgelegt, um dann 7-2 und 4-0 zu gewinnen und dann zum zweiten Mal in Folge Meister zu werden. Und irgendwie habe ich, wenn man sich das Team anguckt, wenn man Gerüchte in die Gerüchteküche guckt, die werden ja jetzt nicht schlechter, ne? Die werden eigentlich sogar noch besser wahrscheinlich. Macht schon ein bisschen Angst, was da in München bleibt. Ich wollte fast sagen, entsteht, aber das stimmt ja nicht. Ist ja da und bleibt auch.
Ja. 4-0 gegen Bremerhaven, 4-1 gegen Berlin, 4-1 gegen Wolfsburg. Heißt also, in der letzten Saison waren es ja auch genauso viele Spiele, da hatten sie 4-1, 4-1, 4-0, jetzt 4-0, 4-1, 4-1. Ich meine, die verlieren in den kompletten Playoffs zwei Spiele. Auch wenn ich
24 Playoff-Siege und bei 4 Niederlagen, ja. Nicht schlecht.
Mhm. Wobei ich halt echt auch sagen muss, also ähnlich wie in der Serie gegen Berlin, also Bremerhaven können wir jetzt glaube ich ein bisschen ausklammern, aber gegen Berlin waren ja, ja auch die ersten zwei eng. Ja. Und dann haben sie halt Fahrt aufgenommen und jetzt in dem Fall waren es ja sogar die ersten drei, die One-Goal-Games waren. Und also ich hätte eigentlich gerne alle drei München-Spiele im Stadion gesehen. Ich war dann tatsächlich nur in einem, in dem allerersten. Und also da habe ich mir schon gedacht, wenn du aus Wolfsburger Sicht so viel investierst und so fightest und auch so nah dran bist und dann dieses Spiel verlierst, ich dachte eigentlich schon, dass dieses erste Spiel in so einen Genickschlag geben würde, aber das war ja nicht mal so, sondern die haben ja dann auch nochmal das zweite eng gestaltet, 2-3 verloren, das dritte gewonnen, in München sogar, auswärts mit 2-1 und dann halt irgendwie, dann hat es halt irgendwie die Serie zerrissen mit diesem Spiel 4 und dem, ja, 7-2, also für mich auch ganz schwer zu erklären.
Und können wir uns dann darauf einstellen, dass das nächstes Jahr wieder so wird?
Ja, deswegen sollten wir jetzt unsere Worte weise wählen, damit wir die nächstes Jahr dann wirklich einspielen können.
Also ihr denkt schon, dass das ein bisschen auch in die Zukunft weist, also dass, wenn man sich darauf einstellen muss, dass die München auch nächstes Jahr wieder vorn dabei sind, also ja, das denkt man ja auf jeden Fall, aber auch in den Playoffs.
Ja, also was halt echt auffällig ist, erstens, was Tom ja schon so angeschnitten hat, selbst wenn jetzt die älteren Spieler aufhören sollten oder vielleicht dann auch in der nächsten Saison nicht mehr ganz so stark spielen, die rüsten ja immer noch nach den Kader. Das war ja vor der Saison schon so, dass sie eigentlich ausschließlich DL-erfahrene Spieler geholt haben, die entweder jetzt in der Vorsaison schon in der DL gespielt haben oder dann halt schon mal vor ein paar Jahren in der DL waren, wie Darren Quint. Und also diesen Kader, der eh schon stark war, dann nochmal eben ja punktuell verstärkt haben, sich von Spielern getrennt haben, die vielleicht nicht ganz so zum System passen, die nicht ganz die Anforderungen von Don Jackson erfüllen. Ich finde so Paradebeispiele eigentlich John Matsumoto, der mir eigentlich die ganze Hauptrunde nicht so wirklich aufgefallen ist. Von dem wusste ich lange nicht, was ich halten soll. Also, dass es ein guter Scorer ist, hat er in der Saison davor in Augsburg gezeigt, aber in München musst du halt dann Überzahl, Unterzahl spielen. Also, wenn du als Stürmer nicht Unterzahl spielen kannst, dann musst du schon sehr große individuelle Qualitäten haben, damit du überhaupt einen Platz in dem Kader hast. Matsumoto hat dann Penalties gekillt, hat auch Überzahl gespielt, gute Playoffs. Ja, oder ein Masek, der in der Hauptrunde gar nicht so auffällt, aber dann in den Playoffs auf einmal scored wie die Sau. Das ist schon, ja, das war, da hat sich halt dann auch wieder gezeigt, dass halt die Playoffs nochmal eine ganz andere Geschichte sind. Und wenn wir jetzt zurückschauen und haben wir immer von den Top 4 gesprochen, den großen Vieren und wer kann die München herausfordern? Keiner dieser anderen drei war im Finale. Wolfsburg hat halt zwei rausgenommen mit Köln, mit Nürnberg. Mannheim hat sich auch schon in der ersten Runde verabschiedet, im Viertelfinale verabschiedet gegen Berlin. Also haben zwar viele Mannschaften oder drei Mannschaften mindestens mal versucht, durch Investitionen, die Münchner da anzugreifen, aber es hat halt nicht annähernd funktioniert.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, so ein bisschen, also was können denn die anderen Mannschaften machen, damit es quasi nicht wieder so ausgeht? Also ohne, dass es jetzt, meine, für die Münchner Fans ist das natürlich super, aber also so ein Seriensieger ist immer ein bisschen schwierig. Obwohl Tom wird wahrscheinlich auch sich gern an das letzte Jahrzehnt erinnern. Ne?
Ja, schon. Das war ganz erfolgreich.
Ja, als die Eisbären immer alles gewonnen haben.
Und da finde ich das gut, cool, dass du es ansprichst, weil das ist vielleicht sogar so ein gutes Beispiel dafür, weil die Eisbären ja auch nicht auf Anhieb erfolgreich waren, aber dann halt sich dann ein Team aufgebaut haben, nach und nach mit Stammspielern, im Endeffekt so ein bisschen das, was auch Wolfsburg ja so erfolgreich macht, hat wirklich so diesen Kern sich aufgebaut hat aus, bei Eisbären waren es mehr oder weniger selbst ausgebildete Spieler, und dann quasi außen drumherum dann Rollenspieler dazu geholt haben oder halt Top-Ausländer verpflichtet haben und dadurch dann Mannschaften aufgebaut haben, die halt dann meisterschaftsfähig waren. Und ich habe es ja auch kurz nach dem Finale getwittert gehabt. Ich glaube, dass Wolfsburg tatsächlich gegen 12 andere Mannschaften in der Liga Meister hätte werden können dieses Jahr, aber halt nicht gegen München. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht so der Erzfeind jetzt oder ich weiß nicht mal, Erzfeind ist auch vielleicht zu hart ausgedrückt, aber in München ist einfach insgesamt, was einfach schon allein das Talent angeht, einfach das Maß der Dinge in der DEL. Das hat finanzielle Gründe, aber das hat halt auch Gründe, die dann zurück auf den Trainerstab und aufs Management gehen, weil du kannst ja nicht einfach nur ganz viele Spieler dir zusammenkaufen und ganz viel Geld in die Hand nehmen. Dann hast du nicht automatisch ein funktionierendes Team. Was bei München funktioniert halt auch das Team und da sind dann auch ein, zwei Spieler dabei, die man vielleicht nicht in so einem Kader erwarten würde. Und dazu hast du dann halt die absoluten Top-Spieler, so wie Konrad Arbetshauser, der für mich auch eigentlich der Playoff-MVP hätte werden sollen. Aber leider wird es ja nur fürs Finale gewählt. Schade eigentlich.
Ja, war auch mein MVP.
Und wenn man jetzt, ich gucke immer noch aus der Herausfordererperspektive, ja, werden welche der Mannschaften, also gut, Wolfsburg hat es ja jetzt zweimal versucht. Und ja, die haben ja auch jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich so aus euren Sendungen aufgeschnappt habe, ja eher so eine Art System-Eishockey spielen, die ja so, was eben sehr taktisch sehr flexibel ist. Haben die jetzt die größten Chancen, um da doch nochmal dran zu rütteln, oder sind es doch eine von den anderen Mannschaften, die doch mehr das Geld in die Hand nehmen können?
Ich glaube, dass du bräuchtest, also wenn du einen ernsthaften Herausforderer haben willst, brauchst du das Budget von Mannschaften wie. Also ich weiß immer noch nicht genau, wer am nächsten dran ist an München. Ich glaube, es ist Mannheim, was das Geld anbelangt. Es gibt ja keine offiziellen Zahlen. Die Eishockey News hat es vor der Saison ein bisschen geschätzt. Ich habe da aber auch mit Vereinsvertretern gesprochen, die haben gemeint, das stimmt so nicht. Das stimmt vielleicht von der Rangliste, aber nicht von den absoluten Zahlen. Aber ich denke, du bräuchtest halt das Geld, das Mannheim hat, das Budget und halt das Kadermanagement, das Wolfsburg hat. Und das geht halt nicht in einer Saison. Also ich hätte tatsächlich, also Nürnberg hat halt jetzt einfach 2 Jahre in Folge das Pech gehabt, gegen Wolfsburg zu spielen im Halbfinale. Und es ist halt einfach so, dass Wolfsburg in den Playoffs immer gut ist. Also die sind nicht umsonst jetzt 2-mal in Folge im Finale gewesen und 5-mal in Folge im Halbfinale, was ja eine brutale Konstanz einfach ist. Und also Nürnberg hätte ich jetzt in der Saison vielleicht schon am nächsten noch auch in den Playoffs an München dran gesehen. Ich habe mir vorher gedacht, Köln wird ganz gut funktionieren, weil die halt einfach eine sehr starke Defensive haben und einen sehr, sehr guten Torwart. Also das ist halt natürlich so ein Team gewesen, das eigentlich in den Playoffs gut funktionieren sollte, auch gegen Wolfsburg raus, weil halt dann Wolfsburg noch stärker defensiv gespielt hatte und den noch besseren Torwart hatte mit Brückmann im Vergleich zu Wetzlar. Ja, also es sind natürlich schon Köln, Nürnberg, Mannheim, die drei. Aber mir fällt es schwer zu beantworten. Also bei Nürnberg ist kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Föderl, ein Elis, ein Pfleger vielleicht nochmal einen Schritt machen in der nächsten Saison. Reimer ist weiterhin auf hohem Niveau, denke ich. Muss vielleicht die Defensive noch ein bisschen aufrüsten. Ich finde aber dann trotzdem, ich weiß nicht, was du sagst, Tom, aber ich finde dann halt, dass auch Nürnberg dann so während der Saison so ein paar kleine Fehler gemacht hat, was die Kaderzusammenstellung anbelangt. Also das hat ja lange sehr, sehr gut funktioniert. Zwischendrin ja mal eine super Siegesserie, sogar Tabellenführer und hinten raus dann irgendwie nicht mehr so. Ich weiß nicht, was da passiert ist, auch im Kader mit den Neuzugängen, erst mit Prust, dann mit Tramp, dann gut Torp war halt einfach noch Ergänzung, weil man in der Defensive Probleme hatte, aber das war ein sehr gutes Mannschaftsgefüge, wie es immer so schön heißt, und irgendwas hat dieses Gefüge, vermute ich, kann es nicht beweisen, aber ich vermute es, durcheinander gewürfelt.
Könnte man vielleicht bei Köln auch so sagen?
Ja.
Ich weiß, steckt jetzt nicht genau drin in den Zahlen oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass so toll wie die Erhoff-Verpflichtung war, dass sie vielleicht hier und da auch ein bisschen ins Gefüge so rein, so einen kleinen Riss ins Gefüge gebracht hat, weil dann da plötzlich ein Spieler davor gesetzt wird, der natürlich seine Qualitäten hat, absolut ohne Frage. Aber Köln ja bis zu dem Zeitpunkt fand ich eigentlich auch eine sehr gute Hauptrunde gespielt hatte, und bei Nürnberg ist vielleicht genau das Beispiel, was ich vorhin angesprochen hatte, dass man vielleicht nicht unbedingt blind einfach Top-Spieler verpflichtet, aber dass man zumindest aus diesem Zwang heraus oder diesem Willen heraus, jetzt unbedingt Meister werden zu wollen, dann Spieler verpflichtet, die man vielleicht hätte gar nicht verpflichten müssen, sondern ja, was dann München halt gut macht, dann vielleicht schaut, wie man den Kader in der Breite besser macht. Mhm. Plus dann die ein, zwei Top-Spieler, die ja ohnehin schon da waren. Und wenn man jetzt schaut, jetzt kriegen sie nächstes Jahr dann wahrscheinlich noch Patrick Hager dazu. Jetzt müssen sie tatsächlich, also München jetzt, dann müssen sie tatsächlich überlegen, wie sie ihren Kader dann umbauen, weil dann wird es langsam eng in der Mitte.
Ja. Wobei, also es hat halt auch so in der Hauptrunde vieles ja gepasst in Richtung München. Da waren immer so ein paar Spieler angeschlagen, nicht richtig verletzt, aber angeschlagen. Man hat jetzt nie, musste ein Topspieler auf die Tribüne. Das haben wir auch, glaube ich, letzte Woche oder vor ein paar Wochen mal angesprochen. Das war bei den anderen Top-Teams anders. Da hat es dann immer jemanden erwischt, auch in den Playoffs noch. Das ist sicherlich auch was dich nervt dann als Spieler, wenn du unbedingt spielen willst und musst dann aber auf die Tribüne, auch als einer, der, weiß ich, Nationalspieler ist oder schon sehr, sehr lange in der DEL spielt, das hatte München nicht. Und dann noch ein weiterer Aspekt, meiner Meinung nach, von den Top-Teams einfach auch der beste Trainer. Don Jackson hat irgendwas, das die anderen nicht haben. Er hat irgendwie auch die Fähigkeit, die Jungs bei Laune zu halten, ohne jetzt da groß den reinen Kumpeltyp zu geben. Also glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wann jetzt mal so ein bisschen lockerer sein muss, wann er wieder anziehen muss. Und das über eine ganze Saison halt, über die Hauptrunde und dann halt vor allem in den Playoffs. Also
ist also der Joel Quenneville der DEL.
Ja, also ich hatte ihn, ja, also.
Also so immer, also immer dabei mit seinen Teams, immer oben dran, Meister. Ja, Joe Quenneville wird das ja auch so nachgesagt, so dieses Kadermanagement oder dieses Management so zu haben, so die Spieler bei Laune zu halten. Das ist ja das, was bei diesen Teams, die auch immer oben mitspielen, ja auch immer wichtig ist. Ne? Denen darf ja auch selber nicht langweilig werden,
ja. Sag ich mal.
Ja. Ja, der Vergleich zu Quenneville ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil dieses System Chicago plus Salary Cap vielleicht auch nochmal einen eigenen Podcast wert wäre, ja, wie die das Jahr für Jahr machen.
Den Schnauzer hat ja Jackson auch nicht.
Nee, aber er hat, Bart hat er versucht dieses Jahr ein bisschen. Und stand ihm auch eigentlich ganz gut.
Finde ich auch, ja. Also nicht nur ein bisschen.
Also, bei Jackson so ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe so einen schwierigen Blick auf ihn, weil ich in Berlin hat er das Team von Paget übernommen, was schon recht gut war und hat es dann zu Meisterschaften geführt. Und München ist jetzt auch nicht unbedingt der schlechteste Kader. Also vielleicht ist er einfach, also er wird schon ein guter Trainer sein, ansonsten würde er nicht so eine Teams trainieren und wäre jetzt nicht Rekordtrainer, was Meisterschaften angeht in der DL. Aber vielleicht ist er einfach ein guter Verwalter. Ist das zu negativ?
Das ist zu negativ, glaube ich, ja. Also ja. Es ist also ist natürlich schon so die irgendwie die graue Eminenz, die über allem schwebt. Der Professor Dumbledore der DEL, sicherlich. Aber wie Professor Dumbledore hat er dann auch immer, glaube ich, ein Gespür dafür, wann er halt einfach mal so es Menschen lassen muss oder will. Also ich glaube nicht nur muss, sondern will. So Geschichten wie, also ich weiß, dass die Hauptrunde in München in so 5 Spiele-Segmente eingeteilt wird und wenn man eine bestimmte Punktzahl holt, ich glaube es sind 9 oder so aus diesen 5 Spielen, dann hat man, gut, man hat einen Sponsor, der dann irgendwie so ein Essen zahlt, aber man geht halt dann zusammen mit den Essen und da zusammen mit den anderen Spielern essen und da ist dann Jackson auch immer dabei und dann so ein bisschen quatscht halt dann mit den Jungs und auch mit den Frauen, mit den Spielerfrauen und mit den Kindern und dann ist er aber irgendwann weg. Und dann gibt's irgendwie so Teams, die zusammengestellt werden im Training und die spielen dann so haben halt dann nach dem Training so ein kleines Gaudi-Spiel und spielen was aus und da wird dann auch wieder ein Sieger gekürt und das Team mit den schlechtesten Punkten, also es ist jetzt vielleicht nicht 1-1, so wie ich es erzähle, aber so in die Richtung, muss dann auch eine Feier wieder ausrichten und da kommt die Mannschaft halt auch wieder zusammen und ja, da stimmt, glaube ich, einfach auch die Stimmung. Also da passt halt alles zusammen. Das nötige Geld ist klar da, überhaupt keine Frage, aber das ist halt einfach auch gut investiert da und die Mannschaft ist gut zusammengestellt und die ist gut gecoacht. Also da passt halt dann einfach alles, also alle Aspekte.
Wenn wir noch kurz über das Traditionsgejammer, das will ich wirklich so reden.
Traditionsgejammer?
Das Gejammer, was dann tatsächlich losging, nachdem München der Meister wurde, dass sie ja keine echten Fans hätten und Wolfsburg und also hier VW Wolfsburg und Red Bull München und alles ganz schlecht und so.
Ja, aber wir wissen doch, dass jede Mannschaft in der Liga einen Geldgeber hat.
Ja, ich weiß nicht, ob das so klar ist.
Naja, also gut, dann sagen wir es halt jetzt. Also es funktioniert halt in Deutschland nur so, dass halt jemand irgendwie Geld reinpumpt und das Ganze am Laufen hält. Und ich natürlich kann man kritisch sein, dass es jetzt im Fall München halt Red Bull ist. Und dann man kann auch das, was Red Bull macht oder Matic jetzt macht, sicherlich kritisch betrachten. Aber ich finde halt einfach, also erstens finde ich, dann, also man darf halt nicht die Münchner, vor allem nicht die Fans dafür verantwortlich machen oder deswegen beschimpfen, denn es ist halt einfach auch ein System in der Liga. Wenn man das nicht so haben will, dann muss man halt das System ändern und dann weiß ich nicht, Salary Cap einführen oder irgendwas in die Richtung, ja, oder sagen, man darf halt nur so und so viel für Spielergehälter ausgeben, oder es muss halt irgendwie vielleicht auch irgendwie ein Regulativ da sein, denn ich habe auch schon ein paar Mal hier gesagt, ich finde es total faszinierend, dass die Liga dann doch über die Hauptrunde gesehen so ausgeglichen war. Also jetzt vielleicht nicht von 1 auf 14, aber halt so, dass alle irgendwie in die Playoffs kommen konnten bis fast zum Schluss. Das ist ja bei den finanziellen Möglichkeiten durchaus sehr überraschend. Aber nochmal, also da muss man halt das ändern, ja. Aber das ist halt eine Sache dann der Liga. Und wenn man die Rahmenbedingungen so vorgibt, dann versuchen halt die Teams, die mehr Kohle haben, das dann halt auch entsprechend dann zu nutzen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn irgendwo in einem anderen Eishockey-Standort irgendwie ein großer Geldgeber einsteigen würde, dann wäre das den Fans da auch völlig egal. Vielleicht nicht völlig egal, aber sie würden dann auch relativ schnell, glaube ich, damit zurechtkommen, wenn es dann eine Meisterschaft bringt.
Das ist halt auch die Frage, wenn wie wird denn Christian Ehrhoff finanziert in Köln oder wie finanzieren die Eisbären, jetzt fällt mir kein passender Spieler ein, wie finanzieren die Eisbären dann Topspieler jetzt oder zum Lockout, zum letzten Lockout, wie finanzieren die Eisbären Claude Giroux und Danny Briere? Das ist halt nur über Geldgeber machbar. Ich glaube, was helfen würde, wäre, wenn die Kollegen aufhören würden, von Vereinen zu sprechen oder sie als Vereine in der Presse zu bezeichnen, also in Zeitungen oder so. Das würde, glaube ich, schon helfen, wenn man da vielleicht anfangen würde, das wirklich flächendeckend, wenn man da sie als Gesellschaften bezeichnen würde. Ja, oder als Clubs, ne? Einfach nur.
Ja, oder genau, Clubs, Teams, irgendwie sowas in die Richtung, ja.
Ja.
Hm.
Für mich ist es halt immer, weil ich ja nun eher noch, und Markus wird es ähnlich sehen, dadurch, dass man eher noch den Blick nach Nordamerika hat, ist das sowieso. Mich stört an Red Bull ein bisschen was oder einiges eigentlich, aber selten was Sportliches und auch so jetzt, was die Fans angeht, das ist halt, was sollen sie denn, also wenn in München gibt's, also gut, in Bayern gibt's genug Eishockey-Teams, aber wenn man halt Erstliga-Eishockey sehen will, dann gehst du halt zu Red Bull. So würde ich das jetzt einfach mal so runterbrechen. Aber jetzt die Person Mateschitz, die kann man oder sollte man sehr kritisch sehen und wie Red Bull teilweise mit Traditionen umgeht, gerade im Fußball, da sollte man auch kritisch zustehen. Aber ich finde zum Beispiel, was sie infrastrukturell aufbauen, gerade im Eishockey, wenn man sich das Projekt Salzburg anschaut, die verschwindet ja nicht, auch selbst wenn Red Bull dann vielleicht irgendwann keine Lust mehr hat, da Geld reinzustecken. Die Eishallen stehen und dieses Nachwuchscamp steht und ich kenne halt nun einige Jungs, die über die Eisbären an die Salzburger Akademie gegangen sind, über die Eisbären Juniors dann an die Salzburger Akademie und die schwärmen halt total davon und sagen halt, das ist einfach eine ganz andere Welt, wie dort dann quasi, wie dort Nachwuchsspieler zu Profi-Eishockeyspielern ausgebildet werden. Und das kann man halt dann vielleicht auch mal sehen als Kehrseite, sag ich mal.
Ist aber vielleicht auch nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Ja. Ich denke, wir werden es auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Wir können es, glaube ich, versprechen, dass wir es nochmal aufgreifen und dann halt auch schauen, dass wir uns noch einen entsprechenden Gesprächspartner dann auch mit reinholen. Wir haben es ja immer so ein bisschen angeschnitten jetzt, aber können ja dann gerne auch einen mit einladen, der es halt deutlich kritischer sieht als wir. Also oder sagen wir oder noch jemand, kritischer. Ja, oder noch kritischer. Also ich behaupte auch überhaupt nicht, dass ich das nicht kritisch sehe. Aber man muss halt einfach auch mal auch akzeptieren, auf welchem Level das Eishockey in Deutschland ist und auf welchem Stand wir sind, und dann muss man aber auch schauen, was passieren muss, damit es wieder das Level wieder höher wird. Also das hat natürlich mit Geld auch zu tun, logisch. Und dann mit Investitionen. Ich würde noch ganz gern, um aufs Sportliche wieder zurückzukommen, so ein paar Gedanken noch loswerden zum Finale, bevor wir dann in die NHL rüberspringen. Nur so ein paar Fetzen. Also erstens weiterhin großer Respekt natürlich für die Grizzlies Wolfsburg, für Pavel Groß und für seine Mannschaft. Ist halt echt bitter, dass jetzt einfach, dass in den letzten beiden Jahren halt einfach ein Team da war, das halt nochmal besser war in den Playoffs. Und ich bin da bei dir, ich glaube, wenn es halt München nicht geben würde, dann wäre Wolfsburg vielleicht Vierter nach der Hauptrunde geworden, aber hätte dann tatsächlich wirklich sehr, sehr gute Chancen auf die Meisterschaft gehabt. Danny Austin-Birken, habe ich ein paar sehr, sehr kritische Stimmen vor den Playoffs gehört, die gemeint haben, ja, schön, dass er jetzt mal Playoffs spielen darf, dann er Nummer 1 Goalie ist, aber einen Titel werden sie nicht holen mit dem. Danny Austin-Birken, sehr, sehr gute Playoffs und aus meiner Sicht ist dem diese Meisterschaft auch wirklich sehr zu gönnen. Ganz zurückhaltender Typ, sehr, sehr guter Torwart, wird oder ist in den letzten Jahren, finde ich, auch oft zu kurz gekommen, und man hat seine Leistung nicht so honoriert, wie man sie honorieren muss. Seidenberg, MVP, okay. Völlig okay. Wissen die Hockey-Buddies-Hörer, dass ich den gut finde, dass wir den gut finden. Abelshauser, um das vielleicht nochmal auch an dieser Stelle zu sagen, aus meiner Sicht der beste Spieler der Liga.
Ja, bin ich bei dir. Also gerade was er jetzt in der Finalserie abgeliefert hat, oder in den Playoffs, deswegen fand ich das ein bisschen schade, dass die MVP-Wahl nur rein auf die Finalserie bezogen war, weil da war Seidenberg tatsächlich schon der auffälligste Spieler der Münchner, vielleicht jetzt so insgesamt. Aber was Abelshauser da hinten gespielt hat, jetzt besonders präsent ist es mir halt aus der Serie gegen Berlin halt gewesen, hat er halt einfach seine Wahl zum besten Verteidiger der Liga bestätigt, und insgesamt hast du schon recht, ich glaube, es wirklich der beste Spieler der Liga momentan. Oder in dieser Saison, wenn man jetzt alles betrachtet, Hauptrunde plus Playoffs, dann ist er der beste Spieler der Liga.
Markus, sollen wir in die NHL gehen oder willst du noch?
Ja, ich höre zu und lerne, wie so oft
es geht. Nee, es sind ja auch tatsächlich jetzt nur Meinungen und Beobachtungen, aber jetzt
ja, was den Abelshauser betrifft, meint ihr denn, das hat irgendjemand noch sonst gesehen, dass er so gut war? Bleibt er in München? Ist das klar?
Also ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall viele Leute gelesen auf Twitter, die sich wirklich sehr positiv über ihn geäußert hatten. Und ich weiß, Fetzi hatte in seiner einen Kolumne den einen Tweet mit drin, Abelshauser sieht aus wie ein NHL-Spieler, der mal zur Abwechslung DEL spielt oder sowas, stand da, ne?
Genau, so war es, ja. Aber es ist tatsächlich auch so gewesen. Es ist halt nur, Markus, du meinst wahrscheinlich, ob da irgendwelche Scouts auch sich das angeschaut haben und sich
gedacht
haben.
Ja, ich meine, es gibt ja auch Dominik Kahun, war das, der die KHL wechselt. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt nie auch Abgänge eventuell möglich wären in München. Also man ist so schön, wie das da ist, auch Meister zu werden und nächstes Jahr wieder eine gute Chance zu haben. Also vielleicht reizt er den einen oder anderen doch nochmal was anderes.
Also Abelshauser ist 24. Ist gedraftet worden von den Sharks. Ich habe jetzt mal auch so ein Elite-Hockey-Profil aufgemacht. 2010 gedraftet worden von den Sharks an 163. War ja drüben, also ab 2009 bei den Halifax Mooseheads, erst in der QMJHL. Hat dann AHL auch gespielt, zum Schluss bei den Chicago Bulls gewesen. Und ich weiß noch, als er das erste Mal dann sozusagen der Presse vorgestellt wurde, bei einem Spiel in München, da war er noch nicht im Trikot, sondern war er einfach in einer Pause, war er da. hat einfach gesagt, ja, wenn Chicago Bulls einfach insgesamt in der Organisation Defensive zu tief besetzt und also man hat so ein bisschen rausgehört, dass er halt einfach da keine Lust mehr drauf gehabt hat. Es ist, glaube ich, einfach auch, wenn du es probierst, und es ist natürlich dein Traum, ich meine 2015, 16, da war er 22, 23, wenn du da halt dann immer noch mit den Bussen rumtingelst und immer warten musst und das in einem fremden Land, dann kann ich auch verstehen, dass du irgendwann keinen Bock vielleicht mehr hast. Also ich will ihm nicht unterstellen, dass er keinen Bock mehr hat, aber wenn er halt die Möglichkeit bekommt, in München zu spielen, weiß, da kann er Titel gewinnen, verdienen wird er auch nicht schlecht. 40 Kilometer oder 50 Kilometer von zu Hause weg. Seine Freundin, Verlobte, eine Kanadierin, ist gerne in Deutschland, ist gerne in Bayern. Ich glaube, da wird jetzt auch in diesem Jahr im Sommer jetzt geheiratet. Ja, weiß ich nicht, ob er halt den Schritt nochmal unbedingt gehen will. Also dann müsste er sich das ja nochmal antun. Also es wird jetzt kaum, werden es kaum die Chicago Blackhawks sagen oder die St. Louis Blues, geil, nehmen wir als Nummer 3 Verteidiger. Dann musste ich ja dann da wieder anbieten. Und also ich höre das immer nur, auch David Wolf zum Beispiel hat es ja auch probiert, diese AHL, da musst du schon eine große Liebe und da muss der Traum schon sehr, sehr groß sein, damit du dir das irgendwie mit Anfang, Mitte 20 dann noch antust.
Mhm.
Also, ja, ich glaube, spielt halt auch eine Menge mit rein, also persönliche Situation, bist du gern zu Hause, bist du gern unterwegs, bist du gebunden, bist du nicht gebunden, ist Hockey jetzt so die Einsatzpriorität, dass du dir alles antust dafür? Ja, also weiß ich deswegen nicht, also müsste Abelshauser selber fragen.
Ich hatte nie unbedingt nur an die NHL gedacht, ja. Ich meine, oder auch nie nur an Abelshauser, also das, ich denke, so gibt's da vielleicht noch andere Spieler in der Mannschaft, also vielleicht jetzt, ich komme immer schon wieder auf die Leafs zurück, macht das natürlich erstmal noch mehr bewundernswert, wie Corbin dann Holzer durchhält, also das muss man schon ihm zugute halten, dass ja. Er da wirklich großen Willen zeigt und also das finde ich sehr bewundernswert, dass er da das quasi immer noch nie versucht, dass er wirklich an seinem Durchbruch quasi arbeitet, obwohl er wahrscheinlich jetzt vom Talent her sicher jetzt nie in den obersten Rängen der NHL anzusiedeln ist und jetzt habe ich vergessen, was ich als zweites sagen wollte, aber das ist das, was man in dem Vergleich also immer ganz, finde ich, ganz gut sehen kann.
Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Also bei Holzer ist es halt meiner Meinung nach einfach so, dass er halt so irgendwie zwischen 6-7 in einem NHL-Team und halt der AHL hin und her pendelt und das ihm wahrscheinlich mittlerweile auch bewusst ist. Und wenn du aber dann trotzdem sagst, ich mach weiter, Der könnte jetzt auch irgendwie, der ist auch aus Bad Tölz, der wird in München unterkommen oder sonst was oder keine Ahnung, bei irgendeinem anderen bayerischen Team und wird da vielleicht nicht so gut verdienen wie in Nordamerika, aber das wird dann auch reichen, denke ich, dick. Und wäre in Ordnung und er wäre einer der Top-Spieler in seinem Team. Also das ist natürlich, also klar, es ist auf jeden Fall, deswegen gefällt mir persönlich auch nicht, wenn zum Beispiel schlecht über solche Spieler geredet wird, ja, die halt einfach.
Nein.
Ja, also
ganz genau, also man, ja. Also er hat Holzer ganz nebenbei hat er dieses Jahr wirklich auch, war die ganze Zeit im NHL-Kader. Ja, ne? Also er ist nie runtergegangen.
Nach das San Diego. Beim guten Team.
Ja, genau. Ja. Hat höchstens mal Tribüne gesessen und jetzt hat er ja sogar Playoff-Spiele gemacht. Also es ist durchaus, also man sieht ja, die Gelegenheit muss er dann nur rankommen und dann spielt man eben wieder. Ne? Und das ist so, gut, die andere Sache ist die, irgendwo das jetzt mal gehört, also man muss schon trotzdem noch ziemlich gut sein, um einer der schlechteren Spieler in der NHL zu sein. Also das ist. Ist schon, das Niveau ist da wirklich einfach wirklich sehr hoch, ne?
Ja, ich schaue mir jetzt gerade mal die Scorerliste der Münchner an in den Playoffs und die Zahl, die dahinter steht, und das ist weder Tore noch Assists noch Spiele noch Plus-Minus, sondern die Größe. Masek 1,80, Matsumoto 1,80, Mauer 1,84, O'Coin, gut, da spielt es jetzt keine Rolle mehr, ob der nochmal rüber will. 1,73, Wolf 1,77, Calhoun 1,80, Seidenberg 1,72. Da sind sicherlich ein paar dabei, die was Tempo, Technik anbelangt, sehr gute Qualitäten haben. Aber das ist halt dann einfach, ich glaube, wenn du pack auf den Seidenberg nochmal 10, 15 Zentimeter drauf, dann ist das ein NHL-Spieler, weil Kraft, Tempo, Spielverständnis, Technik, alles da. Ja, aber das ist halt dann so ein bisschen, ist dann vielleicht von manchen Spielern einfach das Schicksal, wenn ein Flake 1,90, da reicht es dann vielleicht woanders nicht ganz. Alles Top-DL-Spieler als Top-Spieler in Deutschland, aber halt vielleicht nicht ganz für die NHL. Und teilweise
oder
einfach
wegen zu spät dran.
Genau, oder zu spät dran, genau.
Ja. Wenn du jetzt den aktuellen NHL-Trend anguckst, der geht ja eher wieder Richtung kleine, schnellere Spieler, technisch versiert. Aber vielleicht die Jungs, die es drüben versucht haben, waren dann vielleicht halt einfach zu früh da. Ich muss noch kurz ein, ich habe mich eben zurückgehalten, weil ich mich reden lassen wollte. Ne. Bei Abelshauser zum Beispiel war es ja auch so, als er zurück nach Deutschland gekommen ist, haben sich ja auch die Eisbären zumindest mal erkundigt, ob er nicht nach Berlin wechseln wollte. Und damals sagte Stefan Ustorf im Interview, dass Abelshauser wirklich nur nach Hause wollte, also nach München halt, in die Nähe der Heimat. Also deswegen denke ich, dass da vielleicht ein Wechsel jetzt auch nach der Saison eher unwahrscheinlich ist, weil er erstmal jetzt froh ist, zu Hause zu sein. Und bei Corbinian Holzer sind mir spontan gleich zwei Sachen eingefallen, warum es ihm denn so gut in Anaheim gefällt. Und der eine Grund ist sein Check, der ihm $700,000 dieses Jahr garantiert hat. Und der andere Grund heißt Randy Carlyle, der ihn bei den Leafs halt schon Eiszeit gegeben hat und immer wieder hat spielen lassen und David das Vertrauen geschenkt hat und jetzt halt auch bei den Ducks immer wieder das Vertrauen schenkt.
Ja, und der dritte Grund ist Anaheim und
ja,
Kalifornien.
Okay,
und der vierte Disneyland. Grund ist halt einfach Disneyland, genau, der vierte Grund ist Disneyland. Und der fünfte ist halt echt die Chance auf einen Stanley Cup. Also man muss ja wirklich, also das ist jetzt aktuell und dann können wir vielleicht echt total smooth den Übergang rüber in die NHL finden. Die Chance ist ja da. Also die war die letzten Jahre für die Ducks da und ist in der Saison auch da. Und die ist realistisch da und du spielst mit einer Mannschaft mit einem Getzlaff, mit einem Perry, mit einem Kessler, also wirklich einem geilen Team. Also wenn du da drin bist dann, wenn du dich mal reingearbeitet hast, dann kann ich natürlich voll verstehen, dass du dann nicht mehr sagst, jetzt will ich wieder zurück nach Bad Tölz. Entweder Tölzer Löwen oder EHC Red Bull München. Wahrscheinlich dann eher EHC Red Bull München. Und Tölzer Löwen vielleicht dann mit 48 nochmal. Oder 49.
Ja, absolut nachvollziehbar. Also er hat jetzt auch ein bisschen Glück gehabt am Anfang der Playoffs. Ja, Vatanen war verletzt, Cam Fowler ist verletzt, ist glaube ich noch verletzt und ist ihm dann mit reingerutscht. Und das ist natürlich eine super Sache für ihn.
Schauen wir in die NHL. Und da haben wir jetzt natürlich mit Le Affront, Markus, mit dir, den absoluten Experten für diese Liga. Übrigens, dieses Le Affront, für die, die es nicht wissen, kommt von einem Twitter-Handle. Ich habe ehrlich gesagt lange wirklich nicht gecheckt, was es war, weil es ja sogar noch in der Beschreibung auch noch französisch dann in Lautschrift, glaube ich, dargestellt ist, dass es wirklich Le Affront ist. Also @le_affront. Tom ist übrigens @BeatBulette, falls ihr es noch nicht wisst, also ich glaube, die zwei craziesten Twitter-Handles überhaupt haben wir hier mit dabei, aber Le Affront, wenn man dann halt irgendwie mal vielleicht den Unterstrich zwischen Le und Affront dann weglässt und dann das einfach als ein Wort liest, dann kommt man, wenn man ein bisschen Grips hat auf Leaf-Fan, ich habe lange nicht so viel Grips gehabt, dass ich es check echt nicht. Also ich habe das echt sehr, sehr spät gecheckt.
Ja, das macht euch mal keine Sorgen deswegen, also das ich war mit meiner Freundin 6-7 Jahre zusammen und wir haben uns ja auch schon auch im Internet, sie wusste ja, worauf sie sich da einlässt, so ein bisschen. Und irgendwann hat sie es dann auch mitbekommen und hat dann, ach, das bedeutet das. Also das ist durchaus nie, ist nicht, nichts Ungewöhnliches, dass das eine Weile dauert, bis das klar ist, was das ist.
Okay. Was das bedeutet. Ja, dann gehen wir doch rüber in die NHL. Also lass uns so ein bisschen über die Serien sprechen, über die Playoff-Serien. Ein paar sind vielleicht jetzt schon Nacht auf Donnerstag auf Freitag schon vorbei. Für mich so die größte Überraschung, die Predators mit der 3-0-Führung gegen die Blackhawks. Gehen wir mal alle Stände mal durch im Westen, also Nashville 3-0 gegen die Blackhawks, Stand Mittwochabend, die Blues 3-0 vorne gegen die Wild, die Ducks.
Christoph, ja? Du hast gerade gesagt, dass Nashville 3-0 gegen die Chicago Blackhawks führt, ist für dich nicht überraschend?
Also ein 3-0 mit zwei Shutouts?
Andersrum, also dass die Preds mit 3-0 führen, findest du nicht überraschend?
Natürlich ist es überraschend.
Ach so, okay.
Da habe ich vielleicht falsch mich ausgedrückt, aber das ist halt das ist für mich die Überraschung. So wollte ich sagen.
Das ist die Überraschung.
Was?
Ich dachte, die Überraschung kommt im Osten.
Naja, also, dass die Leafs gegen die Capitals führen, das war ja klar, oder? Also.
Ja, okay, stimmt. Okay, Entschuldigung, mach weiter.
Also, aus neutraler Sicht würde ich sagen, dass diese 3-0-Führung der Predators gegen die Blackhawks schon überraschend ist. Ja. Blues 3-0 gegen die Wild, Ducks 3-0 gegen die Flames, also da haben wir drei sehr deutliche Serien. Oilers gegen Sharks 2-2, ein bisschen crazy die Serie, noch zwei Shutouts für die Oilers, die 7-0 für die Sharks. Und im Osten Canadiens Rangers 2-2, Senators Bruins 2-1, Capitals gegen Maple Leafs 1-2. Und Penguins gegen die Columbus Blue Jackets 3-1. Mal so eine, vielleicht Markus, vielleicht so eine grundsätzliche, grundsätzliche Einschätzung zu den Playoffs bis jetzt. Also ich würde vielleicht mal einleitend sagen, was ich habe jetzt, wie auch in der Saison zum ersten Mal NHL kommentiert und da fällt es dann noch viel mehr auf als beim Schauen, dass einfach die Spiele in den Playoffs so, so viel intensiver und so, so viel schneller sind und die Stimmung so, so viel besser, dass es, also das wusste ich natürlich vorher auch schon, aber wenn du das Ganze dann noch kommentierst, dann bleibst du selber kaum im Sitz, weil es einfach von der ersten Sekunde so abgeht. Also das ist natürlich ja, so, das ist natürlich jetzt keine sportliche Analyse, aber das ist, glaube ich, was einfach auch die Liga dann schon auch ausmacht, dass Playoffs einfach nochmal Neustart einfach sind.
Ist mir auch aufgefallen. Also jetzt, wie gesagt, ich gucke ja nie so auf Playoff-Spiele, jedenfalls nicht der Maple Leafs. aber es ist vor allen Dingen auch im Kontrast natürlich zu diesen letzten Saisonspielen. Na gut, die Maple Leafs haben ja wirklich auch bis zum Schluss auch schon Playoff-Intensität gehabt, sage ich mal, bis zum vorletzten Spiel. Also das fühlte sich auch schon so die ganze Zeit so an, wie jetzt ist das wieder morgen wieder das wichtigste Spiel der Saison. Und das setzt sich jetzt einfach fort. Das ist schon eindeutig so. Und sonst kommt dann natürlich auch, ist mir das auch aufgefallen, ja, viel ist es da auch ein bisschen, die Zuschauer gehen auch mehr mit, muss man auch wirklich so sagen. Das ist ja nie immer der Fall, sage ich mal, in Nordamerika. Aber jetzt merkt man dann schon, dass selbst im Air Canada Center jetzt Stimmung ist. Ist ja nie immer so, ist ja auch mehr so eine Bibliothek manchmal. Und das ist wirklich auffällig, ja.
Und sportlich?
Sportlich, ja, Capitals Leafs. Mein Tipp, ich habe ihn nie öffentlich gemacht, ich ärgere mich ein bisschen, ist ja immer gewesen 4-2 für die Capitals. Also ich habe schon den Maple Leafs zugetraut, dass sie da ein bisschen die ärgern können. Ich sehe es aber auch ein bisschen so, das ist eine sehr ausgeglichene Serie, es ist eine sehr enge Serie und die Überraschung besteht einfach jetzt wahrscheinlich darin, dass sie eben so ausgeglichen und so eng ist. Also es sind alle drei Spiele in Overtime entschieden, das zweite in der doppelten, also in der zweiten Verlängerung erst. Es könnte genauso gut 3-0 für die Capitals stehen. Es könnte natürlich auch 3-0 für die Leafs stehen. Also das ist wahrscheinlich das, was wirklich die eigentliche Überraschung ausmacht.
Also engste Serie. Ich finde auch interessanteste Serie jetzt nicht nur mit dem Maple Leafs Hintergrund und natürlich auch einfach Capitals Playoffs ist ja auch eine Geschichte, die wir einfach verfolgen müssen. Aber ja, Serie eng, Spiele eng. Also du hast natürlich auch Oilers gegen Sharks 2-2, aber hast halt irgendwie so ein Freak-Spiel jetzt da mit dabei und das war ja in der Serie noch nicht mit dabei. Also ja, die eng. Insgesamt der Osten bis auf Penguins gegen Blue Jackets sehr, sehr eng. Das ist ja auch so ein, Tom, so ein bisschen Unterschied im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir halt da im Westen dann gleich mal die 6 oder 7 Spiele Duelle hatten in der ersten Runde und das ging dann so weiter. Und du hast dann teilweise schon 21 Spiele in den Knochen gehabt, bis du in den Finals warst. Aber in dem Fall ist tatsächlich so, dass es 3x 3-0 steht im Westen und einmal halt 2-2. Das ist schon ein Unterschied zu den letzten Jahren.
Da kann ich vielleicht sogar, Entschuldigung, Tom, das wollte ich jetzt abwürgen. Die größte Überraschung, die ich finde, ist ja eigentlich die 3-0-Führung für St. Louis gegen Minnesota. Also das hätte ich wirklich nicht so erwartet, aber es zeigt vielleicht wieder mal ein bisschen, was ich so wisse, dass so der letzte Saisonteil so ein bisschen, die Form, die man da entwickelt, dass der wahrscheinlich wirklich den größten Einfluss auch vor allen Dingen auf den frühen Playoff-Erfolg hat. Also wir hatten ja diese lange Siegeserie für Minnesota, da zur Jahreswende, das war ja schon sehr beeindruckend und damals dachte ich auch, die sind eigentlich super gebacht für die Playoffs, so guter Torhüter, stabile Verteidigung, tiefe Sturmreihen, also ohne jetzt einen Riesenstar zu haben, aber wirklich sehr ausgeglichen. Dann noch die Verpflichtung von einem guten Center, der auch spielen kann mit Martin Hansal. Und da dachte ich eigentlich, ja, das ist ein Team, was in den Playoffs wirklich was reißen kann. Ganz abgesehen davon, dass ich an die Spiel 7 Fluch von Bruce Bruder ja nie so richtig glaube, weil er steht ja nie auf dem Eis. Dachte ich schon, dass die ein bisschen was reißen können, aber dass die jetzt 0-3 hinten liegen. Natürlich auch ein bisschen mit Pech. Das erste Spiel war natürlich mehr doppelt so viele Schüsse wie St. Louis und trotzdem verloren und so, aber ich finde, das ist eigentlich die größte Überraschung im Augenblick.
Ich habe ein bisschen Angst, dass ich die Wild gejinxt habe.
Ja, du hast sie zwischendurch ganz schön genau betrachtet und analysiert und gelobt, ja. Kann aber, ist wahrscheinlich Quatsch.
Hoffentlich. Hoffentlich kommen sie nicht drauf. Aber irgendwie kurz danach fing es ja leider an, dass sie dann so in Strugglen kamen.
Ja, aber die Analyse war ja damals absolut richtig. Also es ist halt dann einfach, also ist, glaube ich, dann auch immer schwer, so einen Hauptgrund zu finden, aber du hast es ja dann, glaube ich, hier auch schon mal angesprochen, Tom, dass bei Dubnyk einfach die Save Percentage runtergegangen ist, also alle so ein bisschen Richtung, also ein bisschen down to earth bei allen. Und dann auf einmal war das halt nur ein durchschnittliches Team.
Ja.
Ich frage mich auch ein bisschen, was Mike Yeo, ja, der Trainer von St. Louis, war ja lange Zeit Trainer in Minnesota. Ob das nicht doch ein bisschen, naja, so ein bisschen Geheimwissen schon mitgebracht hat, was vielleicht nie unbedingt jetzt das System von Bruce Bowden, das hat sich ja schon ganz schön geändert, glaube ich, gegenüber den letzten Jahren. Aber so was die einzelnen Spieler angeht, er wird schon die Leute ziemlich gut kennen, die da spielen. Und ich glaube, das macht auch viel aus. Eventuell.
Ja, wobei Minnesota ja eigentlich die Serie relativ deutlich gestaltet. Das ist ein bisschen auch so parallel gesehen dann zu der Anaheim gegen Calgary Serie, dass das eigentlich die Teams, die hinten liegen, ja schon so ein bisschen dominanter auftreten. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen auf Twitter einen Tweet gesehen, dass die Matthews-Reihe wohl die, was Corsi 4 Percentage, also Puckbesitz, quasi die beste Reihe bislang in den Playoffs ist, und die auf Platz 2 ist dann schon die Monahan-Reihe mit Goudreau zusammen von den Flames, und ich glaube auf 4 oder 5 war dann schon eine Reihe von den Minnesota Wild. Also das ist schon, ich weiß nicht genau, woran es da liegt. Auf jeden Fall, also dass Jake Allen jetzt plötzlich in 2 Spielen da 90 Schüsse hält und da der dominante Goalie der Serie ist von den St. Louis Blues, das hätte jetzt auch vor der Serie keiner erwartet. Da hätte jeder gesagt, dass Dubnyk derjenige ist, der aus hier standing on his head ist, also das, was die Amerikaner halt immer sagen, also der Goalie, der die Serie entscheidet und die Spiele stehlen kann und nicht Jake Allen. Also das finde ich sehr, sehr interessant, also sehr beeindruckend. Für mich ist es halt so ein bisschen da auch wieder eine Parallelität. Die Blue Jackets und die Wilds sind halt so ein bisschen Richtung Saisonfinale gestolpert. Und das ist das, was Markus ja schon am Anfang gesagt hat, dass es so ein bisschen vielleicht sich dann so in die Playoffs reingetragen hat, so dieses Stolpern in diese entscheidende Phase. Und dann kommen 2 Teams, gut, mit Pittsburgh war zu rechnen und St. Louis hat eine gute Endphase der Saison gespielt und dann werden sie jetzt gerade so ein bisschen überrollt. Und es wäre schade, weil Minnesota eigentlich wirklich ein gut zusammengestelltes Team hat. Und bei den Blue Jackets war ich nicht wirklich tatsächlich davon überzeugt, dass sie so gut sind. Die hatten halt enorm hohe Shooting Percentage am Anfang der Saison, ein unfassbares Powerplay, mit teilweise irgendwie fast 30%. Und haben halt jetzt zum Ende der Saison, hatten sie, glaube ich, wie lange war die Niederlagenserie? 7 Spiele oder was, bevor sie gegen die Leafs gewonnen haben?
Ja, in der Art, ja.
Und also da war dann leider abzusehen, dass es vielleicht nicht, dass sie da dann quasi down to earth gekommen sind, also wieder mit wieder den Boden unter den Füßen gespürt haben. Ein bisschen mal aufpassen mit Anglizismen.
Ja, und dann kommt halt noch ein Faktor dazu, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Deswegen tippe ich ja auch nie. Also ich hätte jetzt nie, selbst wenn beide Teams mit irgendwie einer Siegesserie von 15 Spielen in die Playoffs gegangen wären, hätte ich nie irgendwie Wild auf Blue Jackets als Stanley Cup Final getippt, weil ich doch einfach der Meinung bin, dass du da nicht von einem Jahr aufs andere da auftauchst. Also das muss ja irgendwie sich auch entwickeln und ist dann halt tatsächlich, es ist einfach halt nochmal ein anderes Eishockey und ich glaube, du musst das halt auch dann als Team kennen und dich da erstmal ranarbeiten und dann die ersten Schritte machen und irgendwann den letzten Schritt machen. Das ist jetzt keine, das ist jetzt keine sehr, 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 sehr analytische Aussage, aber es ist einfach, es ist halt einfach so, meiner Meinung nach.
Ja, das leuchtet mir schon ein. Also das ist ja wie, wenn man die Sachen, die man schon mal gemacht hat, die sind einfach, die kennt man einfach. Ja, dass wenn man was zum ersten Mal macht, ist das immer was Neues und anders. Und ich frage mich nur ein bisschen, wie lange man wirklich braucht, um quasi zu wissen, so ist es. Also Craig Simpson, also der Co-Kommentator hier von CBC, hatte eine schöne Ausspruch dazu letzte im Spiel 2 der Leafs oder gegen die Capitals und meinte so, ja, vielleicht ist das wirklich das erste Spiel nur. Ja, vielleicht muss man nur man hat diese Aufregung, so wie wenn ich jetzt zu den Hockey-Buddies komme davor, ist man aufgeregt und macht das zum ersten Mal und dann beim zweiten Mal ist es dann schon wieder was, das hat man dann doch schon mal erlebt. Also ist jetzt auch wenig analytisch, ja. Ist jetzt wirklich so ein Gefühl, was ich habe, dass das Playoff-Erfahrung jetzt nie unterbewertet sein sollte, aber wahrscheinlich auch genau das Gegenteil wahrscheinlich auch nie der Fall sein sollte.
Du hast ja dir zu allen sehr ein bisschen Gedanken gemacht, Markus, jetzt haben wir schon ein paar angerissen. Denke, wir sollten schon vielleicht treffen wir uns einfach nächste Woche nochmal in 2 Wochen auch in der Konstellation und sprechen dann tatsächlich nochmal vielleicht über andere Serien intensiver, aber so, ich denke, klar, die Capitals-Leafs-Serie ist interessant, weil einfach halt die Capitals dabei sind mit Ovechkin, die ja so ein bisschen das, wenn nicht heute, wann dann haben. Und das Fenster geht vielleicht jetzt schon langsam zu. Und ja, die Leafs, dieses junge, sehr, sehr spannende Team. Und die andere Serie natürlich jetzt, wenn wir im Westen rüberschauen, ist halt einfach Oilers gegen Sharks mit McDavid und Dreiseitel unter anderem.
Mal gucken. Mal gucken.
Was heißt?
Na, er muss ja, wegen seiner
das Team von Leon Dreiseitel, sagen wir so.
Er spielt ja nee, und ob Dreiseitel dabei ist jetzt, weil er wegen seiner dummen Aktion jetzt letzte Nacht, wo er Tiani, wie sagen wir es, unsanft mit den Schläger zwischen die Beine getroffen hat.
Da kommen wir jetzt daran zu tippen, wie viele Spiele er gesperrt wird. Das ist ja fast noch schlimmer als Playoff-Serien tippen. Ja. Noch unsicherer der Ausgang.
Also wenn Matt Calvert 1 bekommt für die Aktion gegen Kühnhackl, dann wird Dreiseitel gar keins oder 1 bekommen. Denke ich. Aber dann fehlt er halt in Spiel 5 und Spiel 5 könnte schon in der Serie entscheidend sein.
Das ist nicht so unwichtig, Naja, aber Markus, was sagst du zu der Serie bis jetzt? Oilers gegen Sharks aktuell Stand Mittwochabend 2-2, nachdem die Oilers zwar mit Shutout gewonnen haben und jetzt halt deutlich verloren haben.
Fand ich, also erstens mal, ich hatte das heute früh getwittert, glaube ich, das ist so das Ziel jetzt der Leafs erstmal, ne? Nicht 7-0 verlieren im Spiel 4. Ganz wichtig. Was die Oilers und die Sharks angeht, also Spiel 2 und 3 fand ich schon sehr beeindruckend, dass es da immer zu 0 ausging. Also das ist schon, also Cam Talbot sowieso das Arbeitstier ja unter den Torhütern in der Saison mit den über 70 Spielen und schafft es ja noch die Form, oder sein jetzt in die Playoffs so zu verlängern. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und sonst ich frage mich so ein bisschen. Gut, Joe Thornton ist also wieder mit dabei. Ja, Logan Couture war auch verletzt, ist jetzt auch wieder mit dabei. Also das heißt, die Sharks sind da quasi jetzt wieder erstmal alle im Boot. Hätte ich ein bisschen schwierig gesehen, wenn die jetzt doch vor allen Dingen da in der Mitte nur noch auf Pavelski setzen können, wie sie dann wirklich das schaffen, da Connor McDavid so zu stoppen. Also das der ist ja wirklich jetzt wirklich der wichtigste Spieler bei den Oilers und der Beste und es ist wirklich wahrscheinlich der Gameplan der anderen Teams muss sein, wie man ihn quasi daran hindern kann, wirklich das Spiel so an sich zu reißen und das hätte ich doch sehr schwierig gesehen ohne Thornton und ohne Couture, aber die sind ja wieder bei, deswegen denke ich, dass die Sharks schon noch eine Chance haben. Ganz abgesehen davon, dass sie die Playoff-Erfahrung haben, von der wir gerade gesprochen haben.
Das auf jeden Fall, ja, aber was mir halt da in der Serie schon aufgefallen ist, Tom, wir haben auch öfter über ja, McDavid und was dann gesprochen. Mhm. Und also gerade jetzt in Spiel 3 war McDavid wirklich nicht sehr auffällig. Da gab es dann auch diese Umstellung, dass Dreiseitel aus der Reihe rausgenommen wurde von Todd McLellan und dann Slappy Chef mit McDavid und Maroon gespielt hat. Dreiseitel mit Cassian und mit Kajula. Da fand ich sehr auffällig, dass sehr wohl die anderen Reihen der Oilers dann, wenn die McDavid-Reihe nicht funktioniert, durchaus was liefern können. Auch ich halte immer noch nicht viel von der Kombination Nugent Hopkins Everly, aber besser als über weite Strecken der Regular Season oder hinten raus in der Regular Season ja nochmal besser. Und dann ich habe so ein sehr, sehr großes Fable für Zach Kerstin einfach in den vergangenen Wochen entwickelt. Ich meine, er macht zweimal den Game Winner in den Spielen, in den beiden Siegen und spielt hart, spielt einfach auch gut, ja. Es ist jetzt keiner, der nur checken kann, aber kann halt auch checken. Mittlerweile sieht man, glaube ich, auch, warum der an 13 gedraftet wurde mal. Ist natürlich jetzt kein Superstar in der Liga, aber wenn ich so einen in der dritten Reihe habe für, ich glaube, eine gute Million, die er kostet, der mir das alles liefern kann in den Playoffs, dann kann ich, glaube ich, sehr glücklich sein.
Es freut mich vor allem auch, weil er ja in Vancouver mehr oder weniger vom Hof gejagt wurde. Also er kam ja ursprünglich in dem Trade für Cody Hudson und Grandiani oder so hieß er. Nee, er ist mit Grandiani zu Vancouver gegangen. Cody Hudson kam, glaube ich, dann ist zu Buffalo gegangen. Cody Hudson spielt nicht mehr. Und Sarkisian musste ja zwischendurch dann auch wegen, ich glaube, Alkohol- oder Drogenproblemen ja mal kurzzeitig seine Karriere unterbrechen und war dann auch tatsächlich fragwürdig, ob er wieder zurückkommt. Und ich freue mich tatsächlich jetzt, dass er bei den Oilers halt wirklich zu einem Team gekommen ist, was ihn irgendwie zu schätzen weiß. Und der Typ ist schon, glaube ich, auch ein bisschen wahnsinnig einfach. Aber die Art und Weise, wie er spielt und gerade wenn er erfolgreich spielt und Tore schießt oder halt einfach auch gute Aktionen für seine Mitspieler setzt, dann macht's schon Spaß, da ihm zuzugucken. Und ich habe mich auch wirklich extrem gefreut, dass er wirklich das in Spiel 2 den Game Winner gemacht hat und in Spiel 3 hat den Game Winner, der so irgendwie aus dem Nichts mit der Rückhand da so das Ding halt einfach so Richtung Tor geknallt. Schon lustig. Also finde ich cool und freut mich echt, dass er jetzt sich so auf die Art und Weise halt rehabilitiert.
Ich finde ja, also es haben wahrscheinlich vorher dann viele, also ich für mich waren nie die Oilers, auch wenn die jetzt hier 2 sind in der Pacific und die Sharks 3, für mich waren nie die Oilers da der Favorit in der Serie. Eben auch aus dem Grund, den ich vorher gerade genannt habe, dass ich meine, die Sharks waren Finalist in der Vorsaison.
Ja, für mich war es die Frage, ob die Sharks den Speed der Oilers in den Griff bekommen. Das war ja auch der Grund, warum, also mit einer der Gründe, aber der Hauptgrund eigentlich, warum sie gegen Pittsburgh verloren haben letztes Jahr im Finale, dass sie einfach gegen die Geschwindigkeit, mit der Pittsburgh gespielt hat, nichts auszurichten hatten. Und die Oilers sind halt jetzt auch ein sehr schnelles Team, gerade mit McDavid. Und jetzt in Spiel 4 haben sie es halt perfekt hinbekommen, aber vorher haben sie halt wirklich phasenweise Riesenprobleme gehabt. Und Brent Burns war jetzt wirklich erst beim 7-0 ein Faktor gewesen in der Serie. Hatte 0 Punkte vorher, jetzt hat er halt 3 Assists gemacht in dem Spiel.
Ja, aber also was ich auch sagen wollte, ist, selbst jetzt, wenn es jetzt ein 2-4 wird gegen die Sharks oder ein 3-4, dann ist das, denke ich, ein ja ganz gelungener Auftakt in die Playoff-Jahre, die kommen werden bei den Oilers. Also wäre jetzt, glaube ich, auch keine große Enttäuschung.
Wenn sie da jetzt rausfliegen?
Ja.
Ja, nee. Glaube ich auch nicht.
Und was auffällig war, nochmal zum Thema Speed auch, also vor allem in Spiel 3 ist mir das sehr, sehr aufgefallen. Die Sharks, glaube ich, im ersten Drittel hatten sie 32 Hits. Ich fand ein bisschen lustig, was da alles als Hit gezählt wurde, aber es waren 32 Hits. Und sie hatten in der kompletten Saison nie mehr als 34, aber nicht im ersten Drittel, sondern im ganzen Spiel. Also die haben da irgendwie ihr vormaliges Hit-Total in einem ganzen Spiel schon Anfang des zweiten Drittels erreicht. Und diese harten, diese sehr energiegeladenen Starts der Sharks sind schon auffällig und sicherlich auch eine Möglichkeit, um den Oilers da das Tempo ein bisschen rauszunehmen, schon früh rauszunehmen, da den Aufbau schon zu stören und die dann doch teilweise recht junge Mannschaft dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen zum Nachdenken zu bringen. War aus meiner Sicht auffällig. Markus, was denkst du denn, wie die Serie weitergehen wird? Mit Spiel
Oilers gegen Sharks.
Mit Spiel 5 natürlich in der Nacht auf Freitag, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ich war ja eigentlich auch der Meinung, dass die Sharks das schaffen. Also wir haben ja wirklich das Problem an den Oilers, dass die wirklich McDavid sind und danach McDavid und der Rest, sage ich mal. Und ich hatte schon eigentlich gedacht, dass sie das schaffen, das doch ein bisschen dem entgegenzuwirken. Jetzt steht die Serie doch 2-2. Ja, das ist jetzt doch sehr ausgeglichen. Ich mag mich nie so richtig festlegen. Also die Oilers haben mich jetzt doch mehr überzeugt, als ich ursprünglich dachte. Deswegen denke ich schon, dass sie eine gute Chance haben, das doch noch weiterzukommen.
Mein Finaltipp war ja aus der Hüfte geschossen, Blackhawks gegen Capitals, sieht nicht ganz so gut aus mit diesem Finaltipp. Tom, ich weiß noch, du hattest im Westen auf jeden Fall die Ducks, du hattest im Osten
Canadiens,
genau. Sieht deutlich besser aus für dich. Markus, darfst du auch gerne aus der Hüfte schießen?
Oh,
ist natürlich jetzt einfacher, wenn du so...
Jetzt ist es einfacher.
Ja, bisschen.
Also ich sehe trotzdem, im Osten durchaus... Das heißt, die Capitals schon noch Chancen haben. Es ist nicht so, dass die Serie ist längst nie vorbei. Gut, wir haben das Spiel jetzt in der Nacht zum Freitag, in der Nacht zum Donnerstag. Das wird lustig. Ich denke schon, im Osten gefällt mir Boston immer noch. Die können auch weit kommen. Und im Westen, ich mag nicht so gern für Anaheim tippen. Also was Nashville gezeigt hat, ist schon sehr beeindruckend. Und ich denke schon, das wäre schön. Kann mir vorstellen, dass sie auch ins Finale kommen. Nashville gegen Montreal wäre ein schönes Finale.
Ja, und dann, das habe ich hier bei Merrick vs. Wyschynski schon gehört, dann wird Nashville in Montreal Stanley Cup Champion und PK Subban kriegt als Zweiter den Pokal in die Hand.
Okay. Sehr lustig.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ich würde ja gern noch ein bisschen Eric Carlson lobpreisen.
Wir haben eigentlich ewig Zeit immer, also wir setzen uns kein Limit, kein inhaltliches und auch kein zeitliches. Das Einzige ist, dass ich vielleicht, wir sind jetzt 23.58 Uhr für die Hörer und das ist die Nacht, in der es weitergeht in der Leafs Capitals Serie. Und ich muss noch eine Dreiviertelstunde fahren, bevor ich dann mich vor den Bildschirm setzen kann und sowieso in der Nacht aufbleiben muss. Also irgendwie, wenn ich so gegen 12:45 dann eben da wäre, dann wäre es ganz cool. Aber muss auch nicht sein. Egal. Carlson geht vor.
Ich wollte nur sagen, genau, also dieser Pass da zu Mike Hoffman da im letzten Spiel war natürlich super. Auch inzwischen vorher schon gute Pässe vor Toren gemacht, überhaupt. Also wenn man sich jetzt so vorstellt, dass der Junge vielleicht noch nicht mal 100% ist, weil er ja auch verletzt war vor den Playoffs, also das ist schon beeindruckend, weil ich hatte eigentlich den Senators nie viele Chancen eingeräumt gegen die Bruins vorher. Sah die schon so, die Bruins schon als Favorit, als klarer Favorit, aber auch die Serie ist sehr ausgeglichen, beziehungsweise sie führen ja die Senators jetzt auch, so dass man sagen kann, das ist schon sehr beeindruckend, was der da als Kapitän leistet.
Also bist du auch der Meinung, praktisch als Maple Leafs Insider, dass Erik Karlsson auf jeden Fall der zweitbeste Verteidiger bei den Senators nach Dion von Neff ist, oder? Kommt da davon noch einer?
Ich frage mich so ein bisschen, ist er denn der Bestbezahlteste? Ich weiß es nicht.
Nee, er verdient weniger als von Neff.
Ja, okay, ja. Aber nicht mehr lange. Der Vertrag läuft ja nicht mehr so lange. Nee, aber Carlson ist doch ein bisschen besser, denke ich, ja.
Aber nur ein bisschen.
Nur ein bisschen. Ich meine, das war mal so, ich bin ja wirklich nie dabei, mich groß über Schiedsrichterentscheidungen aufzuregen oder zu sagen, dass sie großen Einfluss haben, weil sie ja doch immer sich irgendwie ausgleichen. Aber das letzte Spiel war schon ziemlich hart für Boston. Ja, da gab es dann doch eine Strafe in der Verlängerung und für so ein kleines Roughing da. Obwohl davor ja eigentlich eine Aktion gegen den Boston-Spieler war. Also das war schon, und dann fällt in dem Powerplay auch das Siegtor. Also das war schon ganz schön bitter. Also das ist dann doch mal, man sieht so ein bisschen daran, denke ich, wieso die Schiedsrichter dann doch immer doch gerne mal ihre Pfeifen wegstecken, dann auch in der Verlängerung, weil sie nie wollen, dass dann sowas passiert, obwohl das ja ein bisschen eine seltsame Einstellung ist. Man sollte ja eigentlich konsistent pfeifen und nur passiert das ja oft zu oft, dass oft genug, dass solche Entscheidungen dann passieren, auch in einem normalen Spiel.
Ich könnte jetzt allerdings auch sagen, dass die Aktion von Riley Nash jetzt nicht unbedingt clever war, da.
Ja, überhaupt nicht. Ja, das wird ja immer wieder gesagt. Ne? So Retaliation ist immer dann lieber lassen, bevor man selber irgendwie Selbstjustiz übt.
Ja.
Dion Phaneuf übrigens 7 Millionen bestverdienender Verteidiger bei den Senators. Ich weiß gar nicht, warum die den Vertrag gegeben haben. 7 Millionen. Oder waren
ja,
das
haben
gar
sie
die
Senators? Nicht gegeben.
Ja, war ja ein Spaß.
Ja, das war
noch, genau, das ist noch der Leafs-Vertrag, genau. Und Carlson ja, bei 6,5. Aber der Vertrag von Carlson läuft noch bis 2019. Dann ist er UFA. Der von Phaneuf 7 Millionen läuft noch bis 2021. Dann ist er UFA.
Aber hatten die Leafs nicht da noch irgendwie Geld mit einbehalten?
Zahlen nein, das ist ja das ist das.
Ach, große, das war ja das, der Wahnsinn, ne?
Das große Wunder, die bezahlen weiterhin Phil Kessel 1,2 Millionen, aber
stimmt.
Aber für Neuf haben sie so losgekriegt. Also es war damals, ich kann mich noch erinnern, als er den Vertrag unterschrieben hat, er war schon der beste Verteidiger damals, der Maple Leafs und man stand eben davor, ihn ganz gehen zu lassen. Das wollte man damals eben nie. Also ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, dass er unterschrieben hat, aber die 7 Millionen sind natürlich eigentlich auch schon damals zu viel gewesen.
Er ja, ist ja auch ist kein halt, schlechter, ne?
Nee,
er
aber
ist
das
halt
ist
kein
halt,
7-Millionen-Verteidiger.
Ja, aber das ist halt doch immer das Paradoxe einfach bei diesem System. Also da, auch, also, ich meine, damals habe ich noch regelmäßig Leafs Lunch gehört, das wurde dann in jeder Sendung eigentlich diskutiert. Gibt man ihm einen Vertrag oder nicht? Und wenn du halt dein bester Verteidiger, wenn der Vertrag ausläuft bei deinem besten Verteidiger und du hast erstmal nichts, dann kannst du entweder sagen, du lässt ihn gehen für nichts oder du zahlst ihn halt richtig. Also das ist halt immer in diesem System einfach auch natürlich der Hebel, den der Spieler hat. Insofern ist es natürlich jetzt so, wenn man sieht, was Phaneuf verdient bei den Senators mehr als Carlson, dann musst du erstmal sagen, ja klar, das ist dann noch der Vertrag von den Maple Leafs, aber irgendwie ist es dann doch wieder in irgendeiner Form auch nachvollziehbar.
Es zeigt aber auch so ein bisschen auch das mit dem, auch die, der Trade von Clarkson da nach Columbus. Irgendwie, es gibt Wege, die Verträge auch wieder loszuwerden. Also es gibt auch so Hoffnung für Los Angeles zum Beispiel, da doch irgendwie diesen Ballast, den man hat. Ballast ist jetzt ein blödes Wort, aber so im Endeffekt vertraglich ist es ja doch schon Ballast, irgendwie doch noch irgendwie umzuwandeln in eine gewisse Zukunftsaussicht, dass man doch irgendwie weiterkommt.
Markus, Tom, noch abschließende Gedanken zu den NHL Playoffs. Die gehen ja noch ein bisschen, ja. Die gehen ja noch bis Mitte Juni, da kann man ja noch viel zu besprechen.
Heute Nacht geht's weiter, Runde 1 ist immer super.
Ja.
Also Runde 1 ist das Beste, eigentlich.
Ich finde, Runde 1 kommst du fast gar nicht mehr hinterher. Also das ist ja Wahnsinn eigentlich.
Ja, das stimmt. Ja.
Wobei, also ja. Das Format ist natürlich bitter für ein paar Teams, die halt dann raus sind in der ersten Runde. Aber es ist irgendwie auch schon ziemlich geil,
ja.
Dieses Playoff-Format.
Ich freue mich, dass wir auch nochmal im Osten zwischen Montreal und New York halt dieses Goalie-Battle haben, was man sich vorher gewünscht hat, vielleicht auch so ein bisschen erwartet hat, aber dass einfach dieses Carey Price versus Henrik Lundqvist, dass das so gerade mehr oder weniger die Serie ist dort. Das finde ich einfach cool, weil beides, also Carey Price ist momentan wahrscheinlich der beste Goalie der Welt und Henrik Lundqvist war es lange Zeit und will irgendwie nicht so wirklich vom Thron runter, King Hank. Und das ist halt Das ist halt schön, das dann nochmal zu sehen, weil ich weiß nicht, wie lange man das Duell dann vielleicht noch hat, weil Langquist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
Das ist natürlich auch ein Thema, das wir dann sicherlich in den Playoffs im Osten nochmal haben. Also wenn wir gerade jetzt irgendwie Lundqvist schon angesprochen und Ovechkin, zwei, die also Lundqvist noch näher, aber Ovechkin war ja zumindest was jetzt regelmäßig auch irgendwie dran in den Playoffs, aber halt nur dran und hat das Ding noch nicht gewonnen. Das ist natürlich schon im Osten auch noch ein sehr, sehr großes Thema. Und halt immer, jetzt auch für Lundqvist wieder, du triffst auf die Canadiens, kannst du rausfliegen. Ich meine, die Capitals können jetzt sogar schon könnten in der ersten Runde schon rausfliegen, wenn sie weiterkommen. Was wartet da als nächstes? Wieder die Penguins in der Vorsaison. Also es ist halt schon unglaublich schwer, überhaupt mal ins Finale dann zu kommen und dann das Ding auch noch zu gewinnen. Wie heißt es immer so schön? Der am schwersten zu gewinnende Pokal.
The one. Der schönste.
Ja, wunderschön. Wunderschön. Machen wir ein bisschen Trivia noch, oder?
Juhu. Aber klar.
Wer zum ersten Mal zuhört bei den Hockey Buddies, wir haben am Schluss immer eine Trivia und fragen uns gegenseitig und lassen euch natürlich auch mitraten. Und Markus, du hast vorher gesagt, du hast für uns beide eine Trivia.
Ja, habe ich mir ausgedacht. Hat natürlich was mit den Maple Leafs zu tun, aber auch mit der DL.
Okay,
also ich habe da versucht, das Beste der Welten zu mischen. Wer will anfangen?
Ja, dann machen wir es doch so, dass du uns anschießt und wir schießen dann jeweils zurück.
Ja, klar.
Oder willst du erst angeschossen werden?
Fange ich mit dir an, Christoph.
Okay, ja.
Wir hatten ja vorhin über Corbinian Holzer gesprochen schon. Der hat da jetzt ein bisschen was damit zu tun. Also die Maple Leafs hatten in ihrer Geschichte, wenn ich das richtig gesehen habe, insgesamt 3 Spieler, die in Deutschland geboren wurden. Ja, also das ist natürlich Corbinian Holzer. Der zweite ist Michail Grabowski, seltsamerweise. Also das hat mich immer ein bisschen gewundert. Er ist 85 in Potsdam geboren. Ich dachte immer damals vielleicht als Sohn eines stationierten Soldaten, aber Wikipedia sagt mir irgendwie, dass es ein Bauarbeiter gewesen ist. Also
das ist tatsächlich so, ja.
Eine lustige Geschichte. Und ich möchte natürlich gerne wissen, wer ist denn der dritte Spieler, der bei den Leafs gespielt hat und in Deutschland geboren wurde. Ich habe ein paar Tipps, aber ich lasse dich erstmal überlegen.
Okay, erstmal tick, zack.
Das mit Grabowski hätte ich sogar gewusst, wenn das die Frage gewesen wäre, ey.
Tick, zack. 3 Spieler in der Geschichte der Maple Leafs in Deutschland geboren. Holzer, Grabowski.
Ich gebe dir gern Tipps. Dann
ja, also ich bin jetzt, ich bin manchmal bei diesen Trivia-Fragen, denke ich mir immer, ja, genau. Und bild mir ein, das habe ich schon mal gehört, aber dann ist es wieder weg. Ist es
ich bin mir ganz sicher, dass du ihn kennst. Also okay. Er ist noch aktiv.
Ja, okay.
Spielt aber nicht mehr in der DL. Und war bei in der DL, wenn ich das richtig gesehen habe, das ist jetzt natürlich nichts, was ich selber weiß, sondern nachgeguckt habe, bei den Eisbären, bei den Haien, in Krefeld und in Hamburg aktiv. Ich wüsste auch, wo er jetzt noch spielt, wenn es dann nicht so einfach wird, ich weiß es nicht.
Dann wird es wahrscheinlich. Boah. Was, der hat in Deutsch. Es ist ein Deutscher praktisch dann auch, oder?
Es ist nie so einer wie Grabowski. Es ist ein Deutscher, der in Deutschland geboren ist. Und
okay. Boah, und wann hat er bei den Maple Leafs gespielt?
Nur ganz wenig. Eine Saison hat die meiste Zeit bei den Marlies verbracht. Mhm. Also das war auch in der Zeit, als schon die Marlies das Farmteam waren und hat insgesamt ja leider nur 3 Spiele geschafft in der
NHL. Verdammt, ich wusste das mal. Verdammt! Das ist, mir ist lieber eine Trivia, wo ich sage, ich habe keine Ahnung. Oder irgendwie so eine Schätzfrage, wo du einfach mal was raushauen kannst, wie sowas, wenn du es mir jetzt sagst, dann rege ich mich hundertprozentig auf.
Er spielt jetzt in der SHL. Hat jedenfalls jetzt den Rest der Saison in der SHL verbracht bei Linköping.
Boah, was? Ein Deutscher, der in Schweden spielt und bei den Maple Leafs war und bei Linköping, also.
Ich hatte gehofft, dass ich wollte nie nach Zahlen fragen, sondern nach Namen. Deswegen,
Ja, nee, das soll muss man sagen. Oder wo gibt's dann Tom weiter, wenn der, also Tom?
Tom, weißt du's?
Ich habe schon gegoogelt jetzt.
Ach so, okay. Ja?
Es ist Marcel Müller.
Ah!
Marcel Müller wurde mal in der Zeit, als Brian Burke GM war, verpflichtet. Brian Burke hatte ja diese Strategie, so ein bisschen überall irgendwo Spieler herzuholen aus den seltsamsten Zusammenhängen. Und ja. Marcel Müller war damals einer, der wurde gesigned und hat aber dann im Endeffekt nie so eingeschlagen. Also hat bei den Marlies gut gespielt, hat auch zwei, drei Spiele eine Chance bei den Leafs bekommen, aber hat wahrscheinlich nie gereicht. Ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen unfair, jemanden nach drei Spielen zu beurteilen, aber was soll's.
Boah, jetzt ist ja Marcel Müller, wird ja bei NHL 17 sogar noch bei den Leafs zu den Marlies dann gesetzt. Also spielt dann immer noch bei den Marlies.
Lustig, ja.
Interessant. Ja, hätte ich natürlich wieder wissen müssen. Habe ich in der Saison auch sicherlich auch schon mal gelesen bei der Recherche und wenn ich ein bisschen nachgedacht, also ich habe jetzt irgendwie dann das überhört, dass er die Saison bei Linköping zu Ende gespielt hat, weil er hat ja bis kurz vor Ende der Hauptrunde in Krefeld gespielt und eigentlich genau. dann hätte ich es wissen müssen. Es ist echt manchmal Wahnsinn, wie man auf dem Schlauch steht. Das ist auch so genau eine Frage, die mich dann irgendwie sauer macht. Also jetzt nicht wirklich sauer, also über mich bin ich dann sauer.
Auf Müller wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Ich hatte jetzt Felix Schütz als SHL-Spieler.
Aber der spielt nicht
bei Lynn Schöpping. Ich bin nicht mehr drauf gekommen.
Nicht bei Lynn Schöpping und Schütz war aber auch nicht, hat kein NHL-Spiel.
Ja, deswegen.
Ja. Genau, Schütz hat KHL, mehrere Vereine, aber kein NHL-Spiel, oder? Bin ich jetzt völlig blöd?
Nee, Schütz hat ich glaube, Schütz war nicht drin.
Okay, super. Sehr schöne Frage. Die macht mich auch ein bisschen sauer. Das ist genau das, was wir brauchen. Das ist genau das, was wir brauchen. Dann darf ich jetzt praktisch zurückfeuern.
Ja, bitte.
Die ist möglicherweise, also ich glaube, für Tom wäre sie zu leicht, wahrscheinlich ist sie für dich auch zu leicht. Ich dachte eigentlich erst, sie ist ein bisschen schwieriger, aber egal. Brent Burns hat ja in dieser Saison, in der Regular Season, 29 Tore geschossen. In der Vorsaison waren es 27 in der Hauptrunde, das als Verteidiger. Ja, sehr offensivstarker Verteidiger. Über einen anderen offensivstarken Verteidiger haben wir mit Erik Karlsson gesprochen, der ist aber eher für seine hohe Assistzahl bekannt. Wer ist denn der Verteidiger in der NHL, der zuletzt, also mal Burns ausgeklammert, mehr als 25 Tore in einer Hauptrunde geschossen hat? Markus, kurze Pause, damit die Zuschauer, die Zuhörer auch mitraten können. So ein paar Sekunden, so tick, tack, tick, tack. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Und dann stelle ich die Frage nochmal, wer ist der letzte Verteidiger vor Brent Burns mit 25 plus Toren in einer NHL Regular Season? Markus.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es Mike Green war. Weil
Capitals. So einfach. 2008, 2009, Mike Green.
Ist das schon so lange her, ja?
Ja, ja, 2008, 2009. Das ist nämlich das, also er war dann nochmal bester Torschütze unter den Verteidigern, Green, aber nicht mehr mit dieser Anzahl von Toren. Dann mache ich es schwieriger. Wie viel hat er geschossen?
29?
Weiß ich nicht. 31. Waren damals 31 Tore.
Sogar über 30.
Ja, wow. Genau. 31 Tore, 42 Assists, genau. 73 Tore, aber man muss natürlich sagen, 18 von 31 in Überzahl. 18 von 31.
Ja, die zählen ja auch, ne?
Die zählen, ja, ja, klar, die zählen. Frag nach bei Shea Weber. Aber also Weber war zwischendrin mal bester Torschütze unter den Verteidigern, aber nie. Also Weber, habe ich da vorne mal geschaut, war dann zwischendrin, hatte mal 23, aber nie an die Zahl, an die 31 ist der auch nicht rangekommen. Pass auf, die Saison nachdem Mike Green die 31 geschossen hat, übrigens hatte er da über einen Punkt pro Spiel und dann auch in der Saison 2009, 2010 weiter nochmal über einen Punkt pro Spiel. Da hat er dann 19 geschossen, dann, um das weiterzuführen, 2010-11 war der beste Torschütze unter den Verteidigern Dustin Byfuglien mit 20 Toren, 2011-12 war der beste Torschütze unter den Verteidigern Erik Karlsson mit 19 Toren, also es ist dann tatsächlich da nicht mal annähernd an die 25 herangekommen und dann kam Mike Green nochmal mit 12 Toren, aber damals genau in der Saison 2008-2009 31 Tore und damit Trivia richtig beantwortet. Sehr schön. Dann Markus in Richtung Tom.
Ja, ich habe wieder eine Leafs-Frage, DEL-Frage, Eisbären-Frage. Wir hatten ja vorhin schon über die Elite Prospects oder die Hockey Prospects gesprochen, die schöne Seite, schöne Recherche-Seite. Und die haben eine schöne Rubrik für jedes Team, die mir super gefällt. Und das ist die sogenannte Kult- bzw. Starspieler-Rubrik. Also sie haben für jedes Team so eine Liste von Spielern aufgeführt, die für dieses Team Star-Charakter oder Kult-Charakter haben. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Sache. Es sind ganz viele immer dabei, so man fragt, das müssen sehr viele Stars immer gespielt haben, also für das Team. Und da gibt's eine Liste für die Eisbären natürlich genau auch. Und in dieser Liste gibt es einen Spieler, der wurde von den Maple Leafs gedraftet. Und jetzt wollte ich den Tom vom Tom gern wissen, welcher Spieler das ist. Ich hoffe, es ist nicht zu früh, du bist ein bisschen jünger, für deine Eisbären-Fan-Karriere. Ich habe später auch noch einen Tipp, aber jetzt lasse ich ihn erstmal raten.
Ein Spieler, jetzt kein aktueller Spieler der Eisbären, sondern ein
Nein, das ist ein ehemaliger Spieler. Ja, ehemaliger Spieler.
Okay. Der nach Ansicht der bei den Eisbären-Fans.
Der nach Ansicht der Seite Elite Prospects, ich kann selber nicht genau einschätzen, ob es wirklich so ist, aber es steht jedenfalls, er ist in der Liste dabei. Quasi als Kult, das ist Starspieler geführt wurde, die Eisbären. Okay.
Der von den Maple Leafs gedraftet wurde.
Ursprünglich mal, ja. Und auch für die gespielt hat, ganz nie allzu viel, aber hat er.
Oh Gott.
Ja, ich fürchte, es könnte sein, dass du ein bisschen zu jung bist dafür.
Ja, weiß ich nicht. Kann ich schon? War ja ein bisschen Zeit dazwischen.
Ja, ja. Du kannst, ja, klar. Ja.
Ich würde es eingrenzen auf Marc Bouffet, Dennis Peterson oder Steve Walker. War er dabei?
Nee. Also es ist vielleicht wirklich ein bisschen zu schwer, aber ich weiß nicht, ob das viel nützt. Er war damals auch Teil dieses Trades, der Doug Gilmour nach Toronto brachte. Das war ja ein riesen Trade damals. Ich glaube, immer noch der mit den meisten Spielern drin. Ich glaube, 10 oder so waren es. Wurde damals von Toronto nach Calgary getradet. Und ich kenne ihn dann wirklich eigentlich nur als Teil dieses Trades. Also das ist auch noch vor meiner Zeit als Maple Leaf-Fan. Okay. Und das war Alexander Khodinyuk, ein ukrainischer Spieler, der Jahre Ende der 90er und 2000 bei den Eisbären gespielt hat. Und jetzt kommen bestimmt viele Eisbären-Fans, die das kennen und sagen, den kenne ich überhaupt nie, der ist überhaupt kein Starspieler, aber dann schiebe ich das Ganze auf den Elite Prospect.
Ja, aber ich kenne ihn, das sagt mir auch nichts.
Wie schreibt man den?
Khodinyuk. Khodinyuk.
Alexander Khodinyuk.
Ja, also es war
tatsächlich echt noch nie
1990 gedraftet worden, in der 6. Runde. Also mir ist er wirklich nur als wirklich dieser in diesem 10-Spieler-Trade bekannt, ging er damals von Toronto nach Calgary.
Aber bei Elite Prospect steht, er steht als 99, 2000, 2002, 2000, 2001, zwei Hauptrunden für die Eisbären, 48 und 36 Spiele, also gar nicht so wenig. Aber als Kultplayer den zu bezeichnen.
Ja, deswegen frage ich mich so ein bisschen. Vielleicht gibt es da irgendeine Geschichte, vielleicht gibt es jemanden, der das besser kennt. Also ich habe mich jetzt ein bisschen. Ich habe einfach die Liste durchgeguckt und fand das ganz interessant. Und jetzt, ich fürchte fast, Tom, wann warst du zum ersten Mal bei den Eisbären? Vielleicht auch um die Zeit vielleicht.
Welches Jahr reden wir jetzt?
1999, 2000, 2000, 2001.
Ja, da habe ich selber, also in die 2000 habe ich nicht mehr gespielt, aber so davor habe ich noch selber da gespielt, ja.
Mhm. Im Stadion warst du öfter?
Schon noch ja, schon.
Ja, okay.
Also aber den Namen habe ich noch nie gehört.
Er könnte dir nicht unbekannt sein, aber ich dachte, na gut. Ah, war doch ein bisschen zu schwer. Schade, ich hätte euch gerne Fragen gestellt, wo ihr dann sagt, ja, das kann ich, das weiß ich.
Nee, das ist ja gut so. Also es dient ja auch diese Trivia, um dann nochmal so ein bisschen zu forschen. Wir haben ein paar Mal jetzt auch gemerkt, die letzten Male, dass die Trivia fast zu der längste Blog dann im Podcast wird, weil wir dann immer nochmal nachschauen müssen und nochmal schauen müssen, warum konnten wir die nicht beantworten oder was war das für ein Typ. Ich habe gerade einen Berliner Zeitung-Artikel. Alexander Khodinyuk blickt auf die Erfahrung von 223 NHL-Spielen. Ein ehrgeiziger Abräumer. Aber
der hat auch nicht viel gerissen.
Naja, aber
das frage ich mich eben, ne? Wie er dann zum, keine Ahnung, vielleicht Tom, vielleicht kannst du mal rausfinden, wieso er dann als Kultspieler gilt, jedenfalls für die Seite. Und die ist ja sonst eigentlich relativ verlässlich. Also was ich sonst so sehe, sind auch, wenn du die Liste sonst anguckst, wer sonst dabei ist, die du genannt hast, sind ja alle dabei. Dennis Peterson, Steve Walker. Sind alle in dieser Liste mit dieser Kultspieler mit dabei. Das ist der Starspieler.
Ja, war auch damals noch gar nicht so alt. Der war damals 29, 30.
Also war seine, hat auch danach aufgehört zu spielen. Also es war seine letzte Zeit. So.
Ja. War auch nochmal in Bern gespielt in der Saison. Da 9 Tore gemacht in 43 Spielen. Davor bei den Chicago Wolves. Hartford Whalers.
Ja. 36 Punkte in 84 Spielen. Das ist ja... Ah, gut, als Verteidiger, aber damals...
Ja, die erste Saison war schon nicht schlecht. Also so 25 Punkte in 48 Spielen ist jetzt also auch nicht zu verachten. Ne? Es ist jetzt nie, keine Mike Green, kein Mike Green-Level, aber...
Wobei das eine, war doch eine Phase, wo du... Also stell mal die Frage zurück, Tom.
Achso, jetzt meine Trivia-Frage.
Ja, ja.
Aber die kann ich an euch beide stellen, oder?
Ja, ja, nee, aber, ja genau, aber ja, ja.
Also ich hab eine statistische Frage heute.
Zur Abwechslung.
Ja, zur Abwechslung.
Nerd.
Und zwar möchte ich gerne von euch wissen, welcher Spieler der NHL hatte in der Regular Season im Powerplay die meisten Primary Assists? Tick, tack, tick, tack, tick, tack.
Christoph, das weißt du doch.
Ich hätte eine Idee, aber Frage war eigentlich an dich.
Ich kann noch Tipps geben.
Nee, also meine Idee wäre tatsächlich wär relativ einfach, aber vielleicht ist dann auch falsch. Also deine Frage war, in der Regular Season im Powerplay die meisten First Assists, direkten Assists, also letzter Pass vom Tor.
Genau.
Okay. Also ich habe zwei.
Richtige Vorlage halt.
Ich hätte zwei Kandidaten. Aber Markus.
Ich rate jetzt einfach mal. Okay. Niklas Backstrom.
Okay, ich würde. ich hätte gesagt, also ich meine, Connor McDavid wäre vielleicht naheliegend, aber ist wahrscheinlich auch falsch. Also ich würde Foligno tippen von den Blue Jackets.
Dann sag doch mal, gib doch mal den Tipp.
Also, mein Tipp ist, dieser Spieler ist nicht in den Playoffs. Oder spielt jetzt nicht Playoffs. Sein Landsmann allerdings, der die meisten Powerplay-Punkte in dieser Saison mit 35 sammeln konnte, spielt Playoffs. Der gesuchte Spieler ist auf Platz 2 der gesamten Powerplay-Punkte mit 31. Und von den 31 Punkten hat er 27 Assists im Powerplay gesammelt und 16 waren First Assists. Er ist kein Nordamerikaner.
Ah, okay. Dann glaube ich, habe ich eine Idee. Aber jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Dann sag mal, ich auf dem Schlauch, ich überlege, aber so schnell fällt mir das nicht ein.
Russe von den Tampa Bay Lightning, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt.
Nikita Kucherov, wolltest du sagen?
Kucherov, genau, weil ich war jetzt irgendwie auf Kuznetsov mit Ovechkin, aber falsch. Kucherov, genau.
Nein.
Aber ist das nicht der versteckte Hinweis, dass sein Teamkollege ist ein Landsmann? Achso, ja. Okay.
Er spielt da nicht Playoffs, weil seine Mannschaft nicht qualifiziert ist oder weil er.
Nein. Derjenige, der die Liste anführt mit den meisten Assists, die meisten Powerplay-Punkten. Landsmann der gesuchten Person und spielt Playoffs. Die gesuchte Person spielt allerdings nicht Playoffs. Okay. Es ist gut möglich, dass die gesuchte Person allerdings mit Nikita Kucherov in einer Mannschaft spielt.
Was?
Ist der Hetman.
Richtig.
Was? Hetman hat die meisten Primary Assists in Überzahl.
Hetman hat 16 Primary Assists in Überzahl.
Da wäre ich nie drauf gekommen.
Wahnsinn.
Insgesamt 31 Punkte, 31 Powerplay-Punkte und hat ja diese Saison, ich glaube, 72 Punkte insgesamt sammeln können oder geholt.
Und keine Chance auf die Norris trotzdem.
Und keine Chance auf die Norris, obwohl er wirklich sehr still und leise eine Riesensaison gespielt hat.
72 Punkte, ja.
72 Punkte in 79 Spielen.
33 in Backstrom mit 35 Powerplay-Points. Insofern war der Backstrom-Tipp von Markus ja auch gar nicht
So war nicht falsch.
27 Assists und Hedman hat 29, also da ist nah dran dann, oder?
Ah, gut, Primary Assists hat dann Backstone.
Genau, es ging um Primary Assists. 12. Ja, okay, 12. Okay. Und Hedman hatte? 17.
16.
16. Krass, als Verteidiger. Das ist aber richtig stark, oder?
Das und drei wenig, also 16 Primary Assists und auf Platz 2 war Shane Gostisbehere mit 13. Und dann kommt William Nylander mit 13 und auf Platz 4 Leon Dreiseitel mit 12 Primary Assists.
Kucherov hatte mit Ovechkin die meisten Powerplay-Tore mit Shane. Das heißt ja dann eigentlich, dass hast du auch die Verteilung, auf welche Spieler die Assists kamen? Nee, oder?
Boah, nee.
Bereite dich mal ein bisschen besser vor auf dem Podcast, Tom. Das gibt's doch nicht. Du wirst doch jetzt wohl die Spieler haben. Du wirst doch wohl die Verteilung der Primary Assists haben.
Nicht auf stats.hockeyanalysis.com.
Das kriegt man bestimmt raus.
Auf jeden Fall.
Ja, weil also wenn Kucherov so viele Powerplay-Assists, also ich finde es halt allein schon, ja, von einem Powerplay-Spielzug, wenn du halt nicht so einen Blue-Line-Bomber hast, und den haben die Lightning jetzt auch nicht unbedingt. Da wäre es dann halt von mir aus der Querpass rüber von Hedman. Aber dass der halt dann als Verteidiger von der blauen Linie den Primary Assist nach vorne ja wahrscheinlich gibt, irgendwo in den Slot rein, ist schon verwunderlich, finde ich. Oder?
Mhm. Oder nicht? Ja, die haben ja viel diesen Schirm gespielt mit dem Pass auf Kucherov oder Johnson halt, ne?
Ja, okay. Ja, gut. Mit dem und da hat man den Pass aus dem Zentrum praktisch gespielt. Also ja. Sozusagen den Griff des Schirms. Nee. Mhm. Oder die Spitze. Ja, nee, den Griff des Schirms. Nee, die Spitze. Die Spitze. Ja, die Spitze. Ja, Umbrella, genau. Wie heißt denn das Teil da oben auf dem Schirm? Diese Spitze. Spitze. Okay. die Schirmspitze spielt den Pass raus auf außen. Ja, okay, dann ist es natürlich, stimmt. Ja, wenn du einen Umbrella spielst, ist es nachvollziehbarer, sagen wir so. Trotzdem krass, dass es ein Verteidiger ist, hätte ich nicht gedacht. Schön, gute Trivias. Ich bin echt genervt. Also ich finde wie heißt der Godunyuk? Muss man echt nochmal schauen. Godunyuk. Die war, glaube ich, nicht zu beantworten. Oder schwer?
Ja, ich hatte ein bisschen gehofft, dass er wirklich irgendwie dass er doch irgendwie ein Star ist, was ich einfach nie weiß als Nicht-Eisbären-Fan, aber ist offensichtlich nicht der Fall.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen.
Ja, wahrscheinlich werde ich wieder aufgeklärt jetzt. Kriege ich schlimme Nachrichten die nächsten Tage.
Ja, ich fürchte eher das Gegenteil, dass ich jetzt, wo ich das nur her habe. Aber ich schiebe es einfach auf Elite Prospects an.
Ja.
Ganz einfach.
Aus dem Roster, aus der Mannschaft 99.000 muss ich halt echt sagen, da kenne ich auch jetzt gerade von den Kontingentspielern, da ist zwar ein Marc Fortier, ein Mike Bullard dabei, ein Rob Leask, aber da sind schon auch viele dabei, die ich noch nie gehört habe. Jetzt von den, also Godunyuk zum Beispiel oder Peter Hammarström oder Sandy Smith tatsächlich. Höre ich zum ersten Mal. Gut, schön, oder? War schön. Jetzt ist es dann auch gleich 12:30, das heißt, ich fahre eine Dreiviertelstunde, da wird gerade zu den National Anthems, komme ich dann?
Ja, schöne Sendung.
Danke. Schöne Sendung war das, ja. Das war es auf jeden Fall. Ja, danke. Ich meine, ich habe gemeint, du wünschst mir noch eine schöne Sendung gestern.
Die wünsche ich dir natürlich auch, ja.
Ja, danke. Nee. Danke. Schöne Sendung, danke. Wir laden uns jetzt immer Gäste ein, die uns sagen, wie toll die Hockey-Buddies sind.
Nee, hat Spaß gemacht. Danke, Markus.
Ja, klar,
gern. Auf bald.
Ja, kannst gerne wiederkommen.
Ja. Gerade jetzt, wenn es in die NHL-Endphase dann geht, also wir werden ja jetzt in nächster Zeit dann öfter NHL sprechen, vielleicht auch mal so ein bisschen Eishockey-WM und DEL ist jetzt erstmal vorbei mit München als Meister, NHL geht in die entscheidende Phase und die Hockey-Buddies treffen sich weiterhin regelmäßig. Markus, erzähl noch kurz, wie man dir folgen kann, wo man dich lesen kann.
Ja, also ich bin auf Twitter eher so der Zugucker und Leser, aber ab und zu sag ich auch mal was, unter dem Handle Le Affront, Leafan mit einem Unterstrich zwischen dem ersten E und dem A. Das ist ja nur ein E drin, also dem E und dem ersten A. Und ich habe einen Blog, das ist der portolan.leafannet, aber da ist noch nie allzu viel über Eishockey geschrieben worden. vielleicht kommt da mal noch was, wenn ich die Zeit habe. Aber mehr ist von mir nie zu lesen.
Also Le Affan, LE_AFFAN auf Twitter. Tom, du bist da unter @speechbulette. Beat wieder Beat und Bulette mit Doppel D. Beatbulette, @beatbulette. Dein Blog ist schlittschuhtor.de, www.schlittschuhtor.de. Und dazu bist du die bessere Hälfte der Hockey Buddies. Heute nur Teil des besseren zwei Drittel der Hockey Buddies zusammen mit Markus. Musst du diesen Titel leider heute teilen, Tom. Aber sonst, wenn wir zu zweit sind, die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
Und Tippspielgewinner.
Ich hab vergessen zu tippen, ich affe wieder das Finale. Aber ich hätte ich hab's mir echt mit, ich hab eigentlich die meisten Serien richtig gehabt. Ich hab teilweise zu wenig vertraut. Ich hab's mir versaut mit Mannheim, weil ich mit Mannheim auf Berlin getippt habe. In diesem Tippspiel.
Da war ich ja wahrscheinlich der Einzige.
Ja, genau. Da hast du einfach dein Fanboy-Bias, den du da hattest. Und der hat dich ich hätte dann im Finale 100% auf Wolfsburg, um irgendwie noch aufzuholen. Dann wäre ich komplett abgerutscht. Aber mein Meistertipp vor dem Playoffs, was war dein Meistertipp vor den Playoffs, Tom?
München.
Ja, okay. Langweilig. Meine auch. Aber also mit voller Überzeugung. Nicht nur, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Also das war tatsächlich auch schon vor den Playoffs mit voller Überzeugung. Ja, danke euch beiden.
Gerne. Du bist der Fetzi 6 auf Twitter. Und jetzt weiß ich gar nicht, jetzt ist ja die DEL-Saison vorbei. Schreibst du jetzt trotzdem noch deine Kolumne auf Telekom Eishockey?
Jetzt ist, glaube ich, erstmal Schluss. Also jetzt okay. ist ja dann auch, also Off-Season passiert dann auch nicht so viel und dann irgendwie im Sommer. Aber dann ist jetzt, glaube ich, da in der Beziehung erstmal Schluss. Hat viel Spaß gemacht. Geht ja auch weiter dann die nächsten Jahre mit Telekom Eishockey, DEL live und jetzt ist erstmal, wie gesagt, NHL WM angesagt und dann Sommerpause, auch mit Fußball. Dann ist erstmal Ruhe. So schaut's aus.
Schön.
Er ist der Tom und er ist der Markus und ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig einmal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.